Ich glaube, es sind ganz viele kleine Tipps. Also erstmal anzuerkennen, ich bin unzufrieden. Mich zu fragen, will ich das ändern oder will ich leiden, will ich Opfer sein? Und dann wirklich kleine Schritte machen. Ich glaube, jedes Problem lässt sich in kleine Probleme runterbrechen. Ich kann mir gerade nicht leisten, mir einen neuen Job zu suchen. Okay, was kannst du dir denn leisten? Welche Weiterbildung kannst du schon mal machen? Welches Buch kannst du lesen? Kannst du einen Plan entwickeln, etc.?
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Diese Woche mit Julia Derndinger. Julia wurde in einer Unternehmerfamilie groß und sog das Unternehmertum bereits mit der Muttermilch auf. So war es nicht verwunderlich, dass sie bereits nach dem Abitur gemeinsam mit ihrer Cousine die ersten eigenen unternehmerischen Schritte wagte. Sie entschied sich dann jedoch, zunächst den akademischen Weg weiterzugehen und bekam 2001 ihr Diplom an der Handelshochschule Leipzig verliehen. Den Einstieg ins Berufsleben machte sie als Business Development Managerin bei Bertelsmann. Nach einer kurzen Station bei E-Plus gründete sie 2003 schließlich, zunächst berufsbegleitend, gemeinsam mit einem Geschäftspartner ihr erstes Unternehmen. Ihre Anteile verkaufte sie jedoch bereits wenige Jahre später und widmete sich anderen unternehmerischen Herausforderungen. Parallel zu ihrem Job als Geschäftsführerin baute sie von 2008 bis 2016 für die Entrepreneurs Organization ein Accelerator-Programm auf, das Unternehmen dabei hilft, die magische Grenze von 1 Million Euro Umsatz zu erreichen. Heute ist Julia Sparringspartnerin für Unternehmer und Unternehmerinnen und begleitet diese auf Augenhöhe und langfristig bei ihren strategischen und unternehmerischen Herausforderungen. Im Podcast spreche ich mit Julia über ihre spannende und vielseitige Karriere. Wir finden dabei heraus, was sie antreibt und gehen ihren Erfolgsrezepten auf den Grund. Besonders spannend im Gespräch mit Julia war für mich zu verstehen, wie sie es geschafft hat, dass sie heute in der glücklichen Position ist und sich aussuchen kann, mit wem sie zusammenarbeitet. Herausgekommen ist, wie ich finde, ein spannendes Gespräch mit einer tollen Frau und einem absoluten Role Model für Unternehmerinnen. Und jetzt viel Spaß mit Julia Derndinger. Hi Julia, schön, dass du heute im Lebensunternehmer-Podcast bei mir zu Gast bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja Julia, ich finde, das ist definitiv an der Zeit, dass wir uns beide mal unterhalten. Ich habe das eben mal in der Vorbereitung nochmal so nachrecherchiert. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile tatsächlich auf LinkedIn connected. Privat haben wir uns zwar noch nicht getroffen, aber dein Name, der ist mir in den letzten Jahren immer wieder hochgepoppt. Immer dann, wenn es um Gründung, Unternehmertum, Startup geht. Du bist da bestens vernetzt, hast eine super spannende Karriere, super viel selber gemacht und vor allem, du hilfst jungen Gründerinnen und Gründern dabei, erfolgreich zu werden in der Welt des Unternehmertums. Und das ist was, was ich ganz, ganz arg schätze. Von daher, Julia, nochmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
So, und jetzt interessiert uns natürlich wie immer in diesem Podcast, Julia, wie kommt man dazu, das zu machen, was du heute machst, also anderen Menschen ins Unternehmertum zu verhelfen, die da erfolgreich machen? Lass uns doch mal ein bisschen verstehen, wo kommst du her, wie bist du aufgewachsen? Wolltest du als kleines Mädchen immer schon genau das tun, was du jetzt machst? Oder was war da dein Plan?
Ja, also ich glaube, ich wollte nie das werden, was ich heute mache. Das hat mich einfach gefunden. Ich glaube, den Beruf gibt's ja so auch nicht. Und das hat sich einfach so ergeben. Ich wollte als Kind, glaube ich, ganz normal mal einen Job haben. Und als ich dann später studiert habe, wollte ich irgendwie Karriere machen und irgendwie mal Chef sein oder Führungskraft sein. Bis dann so ich mit der Realität in Berührung kam und auch in den ersten Jobs merkte, dass die ein oder andere Organisation vielleicht auch mit mir und meiner Art überfordert ist. Ich glaube, ich bin ein typischer Macher und ich habe auch schon immer ein unternehmerisches Denken gehabt und wollte immer das Beste für den Kunden umsetzen. Und das passte irgendwie nicht ganz so in diese Konzernkarriere.
Okay, Aber lass uns einen Schritt früher anfangen, bevor du wusstest, was ein Konzern ist. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie bist du aufgewachsen? Wo kommst du da, wo kommst du genau her? Wie waren so deine ersten Schritte?
Vielleicht das Prägendste in Bezug auf meine heutige Karriere ist, dass meine Eltern auch Unternehmer waren oder sind und einen der ersten Baumärkte in Deutschland gegründet haben. Also wir hatten ein Familienunternehmen, was früher eine Holzhandlung war. Und mein Vater hatte immer die Vision, wer Holz kauft, braucht ja auch Nägel und Farben. Und so hatte er sich dieses erste Do-it-yourself-Konzept ausgedacht. Und wir haben tatsächlich auf diesem Baumarkt gewohnt. Im zweiten Stock hatten wir eine Wohnung. Und da das im Industriegebiet war, gab es da auch keine anderen Kinder. Und wir konnten also entweder in der Türenausstellung spielen oder mit den Styroporplatten. Und ich würde sagen, das hat mich doch sehr früh geprägt, weil meine Eltern dadurch einerseits immer verfügbar waren, nicht nur zum Mittagessen hochkamen, sondern auch irgendwie 5 Schritte entfernt waren, weil wir aber auch von vornherein so die Themen des Unternehmerlebens mitbekommen haben. Das haben meine Eltern also beide vorgelebt und ja, das war für mich immer selbstverständlich, insofern auch nie eine bewusste Entscheidung, Unternehmer zu werden. Ich würde sagen, das ist einfach so passiert, hatte aber jetzt auch nicht so die abschreckende Wirkung, wie das vielleicht für Menschen ist, die keinen kennen, der selbstständig ist oder Unternehmer.
Mhm. Okay, das heißt, in einer Unternehmerfamilie groß geworden und dann aber trotzdem nicht im Familienunternehmerleben eingestiegen, oder? Wenn ich das richtig recherchiert habe?
Genau, ich bin nicht im Familienunternehmen eingestiegen, meine beiden Geschwister schon, mein Bruder, obwohl er eigentlich Theaterregisseur ist, hat er sich dann irgendwann für das Familienunternehmen entschieden und meine Schwester hat im Einzelhandel gelernt und ist dann ins Familienunternehmen gegangen. Mir war das immer ein bisschen zu eng. Also ich fand das immer ganz gut, wenn so 200 Kilometer zwischen mir und meiner Familie lagen. Ich schätze die alle sehr, aber jetzt so, zusammenarbeiten hätte nicht sein müssen.
Okay. Das heißt, dir war dann schnell klar, du musst irgendwie weg, dein eigenes Ding machen. Wie bist du weggekommen? Was war deine erste Station?
Weg von zu Hause. Ich habe einen ganz tollen Onkel, der mir auch so mit den ersten Praktika geholfen hatte. Und wir müssen mal realisieren, also ich habe Abitur gemacht 1995 und der hat mir mitgegeben, Kind, wenn du was für deine Zukunft tun willst, dann brauchst du 2 Dinge. Du musst Englisch können und du musst mit Computern umgehen können. Und ich war auf so einer Gesamtschule und Sprache war ich sicher nicht sehr talentiert. Und wie ich denn so bin, Macher, habe ich mir dann innerhalb von 8 Wochen einen Auslandsaufenthalt in den USA organisiert, was auch nicht so einfach war, so rudimentär meine Kenntnisse waren. Und dort habe ich dann halt auch so einen Computerkurs gemacht. Das war zwar nur Maschine schreiben, aber da hatte ich auch das erste Mal, glaube ich, eine E-Mail-Adresse. Und ich würde sagen, das hat mich doch sehr gut aufs Leben vorbereitet, dass ich heute immer noch blind tippen kann, während andere im 10-Finger-Suchsystem schreiben. Und so hatte ich eine ganz tolle Zeit in Texas und habe Englisch gelernt und Computer.
Cool. Und es war nach dem Abi, hast du gesagt?
Genau, oder? Das war nach dem Abi aus dem lokalen College.
Ja, das heißt so 95, wahrscheinlich. Mhm. Und man muss sagen, du sagst es so, ne? Computerkurs, das hört sich jetzt irgendwie so verstaubt an, ne? Da macht man einen Computerkurs, aber damals, das war ja Pionier, ein absolutes Pionierthema, Mitte der 90er, ne? Da war das ja ganz vorne, wenn du sagst Maschine schreiben, Computer, da ist Internet irgendwie gerade so in den allerfrühesten Anfängen,
Weiß auch noch, dass meine Eltern mir Briefe geschrieben haben. Also die hatten, glaube ich, noch keine E-Mail und ich weiß gar nicht, ob wir da eine Uni-E-Mail oder sowas hatten. Mhm. Aber mein Onkel war da sicher, gut, der war in einem großen deutschen Automobilkonzern für die IT-Infrastruktur zuständig und IT-Systeme. Insofern war er da sicher vorbelastet, aber das war doch sicher ein wertvoller Tipp, für den ich heute noch dankbar sein kann.
Definitiv. Okay, so, dann warst du in den USA, was ja mit Sicherheit auch cool war. Wo warst du da genau?
Ich war in Texas und Texas fand ich so spannend, weil das neben den USA ja auch noch die Nähe zu Mexiko hat. Ich habe dann auch noch einen Spanischkurs gemacht, obwohl ich halt sprachlich wirklich nicht so talentiert bin. Und was schön war, wir hatten so ein Programm für internationale Studenten. Das heißt, ich hatte da dann auch eine Peer Group aus der ganzen Welt und eigentlich verschiedene Nationalitäten. Da, man muss wirklich sagen, also Texas ist sehr ländlich und das war in the middle of nowhere und dann wenigstens so eine internationale Community zu haben, das war schon toll.
Hm. So, und da hat wahrscheinlich einiges mit dir gemacht. Nicht nur Computersprachen gelernt, sondern so ein Auslandsaufenthalt erweitert ja auch immer den Horizont. Hattest du dann, als du wieder zurückgekommen bist, eine konkrete Vorstellung, wie dein Leben weitergehen soll? Oder was waren deine nächsten Schritte?
Also ich hatte mich, glaube ich, tatsächlich schon für einen Studienplatz beworben in Oldenburg für BWL. Ich hatte parallel auch eine erste Geschäftsidee, aber auch nie so bewusst, dass ich jetzt Unternehmer werden wollte. Und zwar wollte ich mit meiner Cousine zusammen ein Pferdeverkaufsmagazin auf den Markt bringen. Und das musste ich ihr dann nach einem Semester beichten, dass ich gerne noch ein Semester länger da bleiben möchte. Und damit hat sich dieser Plan dann ein bisschen verschoben. Wir haben das dann ein halbes Jahr später nochmal im Angriff genommen. Aber ich würde sagen, dass ich da doch auch noch sehr jung und naiv war. Ich habe zwar die Vertriebskontakte gemacht, aber man konnte jetzt auch nicht einfach das online stellen, um Anzeigen zu kriegen, sondern man musste auf dem traditionellen Weg Anzeigenkunden gewinnen. Und ich fand das, also so im Nachhinein betrachtet, fand ich das schon irgendwie süß, dass ich da mit so bundesweiten Pressevertriebsstellen gesprochen habe und mich mit irgendwelchen Leuten da getroffen habe, was denn nötig wäre, um so ein Magazin in den Handel zu bringen.
Ja, aber hallo, das ist ja, also erstmal großartig, entschuldige mal. Also, das ist ja da irgendwie zwei junge Mädels, du und deine Cousine, war wahrscheinlich eher in deinem Alter ähnlich, oder?
Ein Tickchen älter, aber Tickchen, sie hatte so den grafischen Background, ich hatte den Pferde-Background und die Idee. Und es gab natürlich auch ein Vorbild, was wahnsinnig konservativ war. Und wir hatten uns einfach ausgerechnet, wenn wir nur halb so viele Anzeigen schaffen wie die, dann ist das eine Gelddruckmaschine. Aber ich glaube tatsächlich, dass das auch ein schöner Beweis war für Naivität und das eigentlich immer so ist, dass wenn man zu viel nachdenkt, man es nicht macht und wenn man manchmal einfach seinem Instinkt folgt, dass man dann sowas einfach auch mal anfängt. Wie gesagt, wir haben es dann nachher nicht umgesetzt, aber der Traum war zumindest schon mal da.
Ja, und auch konkrete Schritte unternommen. Aber du hast ein ganz spannendes Stichwort hier gerade fallen lassen, worauf ich direkt mal so ein bisschen eingehen will. Du hast gesagt Naivität. Ich glaube ja, dass das absolut hilft oder dass es da so ein schmaler Grat gibt zwischen gesunder Optimismus und Naivität sozusagen, den die meisten erfolgreichen Gründer gehen oder auch gegangen sind, wenn man so schaut. Also so ein bisschen Naivität schadet ja nicht. Zu viel Realismus tötet auch schnell in der
Absolut.
Idee.
Ich glaube auch, dass man die meisten Ideen eher zerdenkt und dass man mal anfangen sollte. Und jeder Schritt ist ja meistens für was gut. Natürlich kennen wir heute Methoden wie Lean Startup und können ganz anders Dinge testen. Aber also ich bin in jedem Fall ein Fan davon, Dinge nicht tot zu analysieren. Klar kann man mal eine Marktanalyse machen, klar kann man mal 100 Kunden fragen, aber auch nicht alle Kunden wissen immer alles besser. Sonst würden wir ja besser verstehen, wie Trends entstehen und oder so ein Tipping Point entsteht. Und insofern meine ich Naivität auch gar nicht negativ, sondern ich glaube, dass auch häufig junge und Erst-Time-Gründer einfach aufgrund ihrer Naivität Dinge finden, die Leute, die seit 20 Jahren in der Branche sind, nicht finden. Ne?
Okay, das ist definitiv ein ganz spannender Aspekt und hat ja zuerst auch deine ersten Schritte dann markiert. Aber da hast du dann, hast das sein lassen, du hast dein BWL-Studium dann fertig gemacht in Oldenburg?
Ja, tatsächlich habe ich dann, du hast mich ja mit deinen Fragen im Vorfeld schon ein bisschen zum Reflektieren gebracht oder wenn wir jetzt drüber reden, habe ich tatsächlich während des Studiums auch noch selbstständig mit Reitsportartikeln gehandelt. Und ich weiß auch nicht, wie mir das da gelungen ist. Ich hatte vorher schon ein paar Jahre im Einzelhandel nebenbei da gejobbt und das war aber in Hamburg. Und ich habe das irgendwie geschafft, die Firmen, die sonst immer drauf bestehen, dass man ein entsprechendes Ladenlokal und so hat, davon zu überzeugen, dass ich die listen darf, dass ich da Ware bestellen darf, ob das Reitstiefel, Sättel oder so Gebisse oder so waren. Ich habe das geschafft, dass die mich beliefert haben. Und da denke ich heute wieder, wie konnten die denn einer 20-Jährigen da einfach ihr Sortiment zur Verfügung stellen, kein Ladengeschäft. Nachher, gut, dass die Gefahr, dass ich es über eBay verramsche, die war damals noch nicht so groß. Aber ich würde sagen, da war auch wieder so eine Naivität und Selbstvertrauen, Dinge einfach zu machen, wo ich 20 Jahre später sagen würde, ja, okay, kannst du dir an drei Fingern abzählen, dass die dich nicht als Kunde brauchen.
Woher hast du das genommen? Ich meine, das ist eine ganz, 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 ganz tolle, tolle Charaktereigenschaft, ne? Dieses keine Angst haben und dann auch nicht irgendwie schüchtern zu sein. Als erster wäre auch vertrieblich, ne? Ich schreibe die an, ich gehe auf Menschen zu, ich probiere es einfach mal, ohne mir einen Kopf zu machen. Und dann mit Sicherheit auch irgendwo in Kombination mit so einer gewinnenden Art. Woher kommt das? Was meinst du? Ist das Erziehung? Ist das angeboren? Sind das Erfahrungen, die du gemacht hast?
Also ich glaube, am besten tue ich mich wirklich mit dem Wort Naivität, ist nicht zu viel drüber nachgedacht zu haben, weil das jetzt irgendwie so im Nachhinein als bewusst zu verkaufen. Ich habe sehr früh Verantwortung übernommen. Ich habe mit 15, 16 so, also ich habe geritten. Meine Eltern haben nicht geritten. Die konnten auch mit Pferden nichts anfangen. Und über diese Verantwortung für das große Tier, was ja Futter braucht, was Pflege braucht, habe ich früh Verantwortung übernommen. Und ich bin dann irgendwie Jugendwart im Reitverein geworden. Und dann habe ich halt immer Leuten gesagt, wie ich was besser machen würde. Also eigentlich schon, wie ich das heute mache. Ich sage Leuten, wie sie was besser machen sollen. Und dann war ich irgendwie mit 16, war ich auf einmal Turnierwart in einem noch neu gegründeten Verein. Die hatten noch nie ein Turnier gemacht. Und als ich 17 war, habe ich da so eine Pferdeleistungsschau organisiert, wo immerhin 100 Pferde teilgenommen haben und es Preisrichter gab und vielleicht so 20, 30.000 D-Mark-Budget. Und ich denke nachher immer, wie konnten die denn einem 17-jährigen Mädchen, das nicht mal eine Kontovollmacht haben konnte, so ein Event organisieren lassen? Aber es hat alles geklappt. Also ich glaube, ich kann gut organisieren und ich neige nicht zur Selbstüberschätzung und bin vorsichtig und kommuniziere. Und ich hatte auch schön alle Jobs an die Erwachsenen verteilt, dass jeder irgendwie seinen Verantwortungsbereich hatte. Und ich habe einfach gemacht, keine Ahnung. Und das gibt dir dann natürlich auch, also ich weiß nicht, ob ich von zu Hause, ich glaube, meine Eltern haben das auch nie in Frage gestellt, ob ich irgendwas kann. Aber das war jetzt auch nicht so bewusst, dass die mir jeden Abend einen Prep-Talk gegeben haben. Ich war mittleres Kind, ich musste meinen Weg finden. Und wenn ich in die USA wollte, dann musste ich das organisieren. Und wenn ich ein Praktikum haben wollte, musste ich das organisieren. Und wenn ich einen anderen Kurs in der Schule haben wollte, musste ich das organisieren. Also es hat mir keiner abgenommen. Und insofern würde ich sagen, habe ich gelernt, mich selber um mich zu kümmern.
Das heißt, vielleicht so eine Mischung, also ich meine, ne, wie du selber sagst, ist irgendwie so retroperspektiv dann irgendwie zu analysieren, ist natürlich immer, immer so eine Nummer, aber ja, könnte in dem Szenario ja durchaus dann so eine Mischung gewesen sein aus, wie du sagst, auf dich alleine gestellt zu sein, ja, und es halt dann tun zu müssen, wenn du es getan haben willst, weil deine Eltern mit Sicherheit auch sehr eingespannt waren im Unternehmen und auf der anderen Seite halt aber auch gleichzeitig deine Eltern als Vorbild gehabt zu haben, dass sie halt auch Macher sind.
Also genau, ich glaube, meine Eltern haben mich schon nach jedem Maße unterstützt und uns jeden Tag in Reitstall gefahren. Meine Mutter hat mich zu einem Computerseminar für Pferdeturniere gefahren mit noch so einem Desktop-PC irgendwie quer durch Schleswig-Holstein. Also sie hat mich wahnsinnig unterstützt, beide, aber sie konnten bei den eigentlichen Sachen natürlich inhaltlich nicht mitreden, weil sie auch nicht wissen, wie man ein Reitturnier organisiert. Und wie gesagt, das war pre-Computer. Ich weiß nicht, ob ich mir dann auf Karo-Papier eine Liste gemacht habe oder in Excel. Ja, in Excel gab es noch keine. Ich glaube, es gab ausgedruckte Teilnehmerlisten, die einem aus Hannover oder wo auch immer der Dachverband sitzt, geschickt wurden. Und die wurden dann Wahnsinn. Ausgedruckt.
Wahnsinn.
Und das ist aber auch was, wovon ich immer noch profitiere. Ich habe halt auch ein Praktikum gemacht in einer sehr kleinen Firma. Und da haben wir uns einen Rechner geteilt. Und dann war die Chefin eine Zeit lang im Ausland. Und ich musste alles so organisieren, dass ich sowohl Kundenauskunft geben konnte, als auch, dass die Unterlagen zum Steuerberater gehen konnten. Und mir hat keiner gesagt, wie das geht. Aber dadurch, dass ich diese Prozesse mir überlegen musste, brauche ich noch eine Kopie oder irgendwas, habe ich verstanden, welche Abläufe gibt es heute. Wenn du nur in ein Programm gehst, verstehst du ja gar nicht, was die eigentlichen Prozesse sind. Und insofern hat dieses noch manuelle Denken mir vielleicht geholfen, Dinge zu strukturieren.
Okay, klasse. Das heißt, also wirklich unternehmerische Gene irgendwie von Beginn an mitbekommen und dann das Ganze noch schön gepflegt und kultiviert.
Ich würde das vielleicht nochmal differenzieren. Unternehmer, also ich glaube, ich bin ein totaler Macher. Und Unternehmer ist für mich nochmal ein Schritt weiter. Unternehmer ist schon auch noch darauf achten, bei allem, was ich reintue, dass mehr rauskommt. Also der Unternehmer hat für mich noch so ein bisschen, sage ich mal, Geld verdienen gehen. Und ich würde sagen, das fehlt mir manchmal. Es ist nicht, dass ich kein Geld mag, aber es ist nicht mein Motivator. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben, also seitdem ich 15 bin, mache ich Ehrenamt. Und da gelingt es mir nicht immer auf Profitmaximierung zu schauen, weil ich dann doch den Gemeinnutzen höher bewerte als Geld verdienen. Und das wäre vielleicht für mich nochmal so das Unterscheidungsmerkmal. Oder für mich ist ein Unternehmer ein Macher, der aber sehr stark auch darauf achtet, dass da was Positives monetär am Ende rauskommt.
Spannend, spannend, spannend. Ja, ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall auch ein bisschen drüber streiten, über den Punkt. Vor allem können wir da wahrscheinlich ein ganz eigenes Format dazu tatsächlich machen. Ja. Aber das ist ein total valider Punkt und das ist eine ganz spannende Abgrenzung und Definition. Für dich ist das so, du sagst Macher oder Macherin, jemand, der macht ohne das Monetäre letztendlich im Vordergrund zu haben.
Da kann auch Geld bei rauskommen. Ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, wenn man Dinge macht und wenn man die gut macht, kommt auch häufig irgendwo Geld zurück. Oder ich profitiere heute sehr von allem, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Aber es ist auch, glaube ich, eine Freiheit gewesen, nicht immer bei allem sagen zu müssen, du musst mir jetzt aber Geld geben dafür, sondern es zahlt auch ein und es kommt an anderer Stelle anders zurück. Ich glaube aber, dass der Unternehmer, der ja auch seine Mitarbeiter bezahlen muss, da nicht ganz nur aufs Karma vertrauen darf, sondern auch ein bisschen rechnen muss.
Ja, definitiv. In dem betriebswirtschaftlichen Sinn auf jeden Fall. Aber das ist ein super spannendes Thema. Da müssen wir eine Sonderfolge dazu machen, glaube ich. Da können wir ein ganz tolles Gespräch führen. Lass uns mal aber bei dir bleiben und so ein bisschen deine Karriere weiter nachzeichnen. Nach deinem BWL-Studium hast du dann ja erstmal, was ich glaube übrigens auch grundlegend immer eine gute Idee ist, nicht gleich komplett selbstständig durchgestartet, sondern hast erstmal nochmal die Corporate World von innen gesehen.
Ja, um es korrekt zu machen, ich habe in Oldenburg mein Grundstudium gemacht und das fiel mir durchaus nicht nur leicht, sondern ich glaube, ich bin im ersten Semester alles durchgefallen, weil ich nicht wusste, wie man lernt und wie man die Fragen so beantwortet, dass auch verstanden ist, dass man es verstanden hat. Und habe mich dann von einem miserablen ersten Semester zu einem mäßigen dritten, vierten, fünften Semester oder so hochgearbeitet und habe mich dann entschieden, mich an der neu wiedergegründeten Handelshochschule in Leipzig zu bewerben, was schon damals suggerierte, irgendwie, ich mag den Begriff elitär nicht, aber leistungsorientiert zu sein. Und ich würde sagen, das war ein weiter Weg von meiner Gesamtschule über die Oldenburger Uni nach Leipzig hin, wo ich einfach von wahnsinnig schlauen, hochtalentierten Menschen umgeben war. Ich habe nie wieder härter gearbeitet, also einfach was das Stundenvolumen angeht, was die Vielschichtigkeit angeht und die Intensität. Das kann mit jeder Gründung mithalten und ich bin aber total dankbar, weil ich so früh an dieser Uni war und die Menschen, die damals da waren, viele sind Unternehmer geworden, weil sie einen besonderen Pioniergeist hatten, an eine Uni zu gehen, die noch keine Absolventen hatte. Leipzig ist eine wahnsinnig schöne Stadt, die sehr unternehmerisch ist, sehr geschlossen ist. Und ich fand es immer schön, dass es keine reiche Leute-Uni ist, sondern man konnte auch mit einem sehr normalen Budget da im Studentenwohnheim wohnen und hat trotzdem eine sehr fokussierte, hochwertige Ausbildung bekommen. Und nur dank dieser Ausbildung habe ich es dann auch geschafft, meinen Jobeinstieg bei Bertelsmann in einem Konzern in der Konzernentwicklung zu bekommen, wo normal nur Promovierte oder MBAler anfingen. Also das war damals zu Zeiten von Thomas Mittelhoff. Da waren 100 High Potentials in allen möglichen Stationen. Das war so AOL und irgendwas Zeiten. Alle wollten die Welt erobern. Viele gingen in die Beratung und ins Investmentbanking. Und wer in Konzern ging, ging zu sowas Modernen wie Bertelsmann. Hat sich ja dann irgendwann nicht so weiter fortgesetzt hat, aber sicher damals eine spannende Zeit war.
Definitiv, also definitiv. Also Bertelsmann ist definitiv, wenn man jetzt schon schaut, ne? Also wer da aktuell auch so ein bisschen die deutsche Gründerszene sich anschaut, ne? Und wer da irgendwo Wurzeln irgendwo in der Bertelsmann-Welt hat, sind es durchaus einige, ja.
Genau, und das ist auch das Interessante, dass eigentlich die Leute, die damals da waren, sich alle auch irgendwie gut weiterentwickelt haben, heute in spannenden Positionen sind. Ich glaube, für den Konzern hat sich das alles nicht ganz so gut entwickelt oder er ist auch in einem Umdenkprozess. Aber es war total spannend, weil ich war damals schon für New Businesses, also irgendwie Internet, also E-Commerce und Buchclubs zuständig. Buchclub eigentlich als aussterbendes Geschäftsmodell, was ja total spannend ist, weil damals Subscription-Abo-Modelle als negativ empfunden wurden. Jetzt sind wir in einer Phase, wo jeder wieder Subscription eingeht bei Spotify, Netflix, Amazon und Co. Und da ist es Bertelsmann halt nicht gelungen, das positiv ins neue Jahrtausend zu transferieren. Mhm.
Du hast dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass das nicht deine Endstation ist oder die Corporate-Welt nicht.
Na, wie vorhin schon kurz gesagt, also A, gab es natürlich einen Paradigmenwechsel durch das Ausscheiden vom Thomas Mittelhoff, der all diese jungen High-Potentials geholt hatte. Und es war dann irgendwie wieder back to basics, zu Gütersloh. Und da ist dieser Konzern einfach doch sehr klassisch und konservativ in Gütersloh verhaftet, was ich ganz gut fand. Mir hat Gütersloh auch gefallen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich mit meiner unternehmerischen Denke da an viele Widerstände gekommen bin. Und ich wollte ja immer was für die Buchclub-Kunden machen, habe überlegt, wie können wir das Abo-Modell weiterentwickeln. Aber irgendwie war das nicht das, was andere hören wollten. Und mit meiner sehr direkten Art bin ich, glaube ich, vielen Menschen auf die Füße getreten. Auch wieder würde ich sagen, nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Naivität. Ich habe dann ein Projekt zum Thema Kundenbindung, Loyalitätsprogramme gemacht und habe da dann auch irgendwie so einen Anknüpfungspunkt bei meinem nächsten Konzern, nämlich bei E-Plus gefunden. Mobilfunk war noch relativ neu, das heißt, alles tickte nur danach, neue Mobilfunkkarten zu verkaufen. Mhm. Und ich kam eigentlich so für das B2B-Geschäft, um Kundenbindung zu betreiben. Und auch mit dem Thema habe ich in der Firma nicht nur offene Türen eingerannt, weil ein Vertrieb natürlich nach Neukarten incentiviert wird. Und dann kommt da so eine Frau aus dem Marketing und sagt, was wäre denn, wenn wir die 3000 Karten, die wir verkauft haben, nach 18 Monaten nochmal verlängern? Da sagt der Vertriebler natürlich, warum soll ich das? Kriege ich ja nichts für. Und so saß ich eigentlich immer beim Vertriebsleiter und beim Konzernvorstand und sagte, okay, ich könnte jetzt hier 3000 Karten verlängern, dafür brauche ich aber 200.000 Euro Budget für neue Endgeräte und für Prämie und für irgendwas. Und das sprengt natürlich den Rahmen, was ein kleiner Marketingmanager entscheiden kann. Und da gibt's auch keine Regeln für, weil die Einzelvorfälle halt so besonders sind. Und ja, und wieder war das eigentlich so, dass ich eigentlich 5 Ebenen zwischen mir und dem Vorstand hatte, aber aufgrund der Thematik immer wieder für Aufsehen geregt habe und auch da sehr unternehmerisch gedacht hatte. Wir hatten zum Beispiel einen Kunden, eine der führenden weltweiten Unternehmensberatungen, und die hatten politisch entschieden zu kündigen. Und da habe ich gesagt, ich lasse doch nicht hier 1000 Top-Entscheider einfach zur Telekom wechseln, und habe beim Vorstand bei uns durchgesetzt, dass wir jedem ein Angebot machen. Er kann unseren Vertrag einfach kostenlos weiterbehalten und kann auch kostenlos mit seiner Frau telefonieren. Und dann haben wir quasi ein Kampfangebot gemacht. Das war noch, bevor du kostenlos in irgendwelchen Netzen telefonieren konntest. Und wir haben das immerhin geschafft, das weiß ich nicht, ein Drittel oder so, den einfach behalten haben und noch heute mit dieser Nummer telefonieren, weil ich immer dachte, wer heute bei einer Unternehmensberatung mit 3 Buchstaben ist und in 4 Jahren selber irgendwo vorstand, der soll doch unsere Nummer in der Tasche haben. Und ja, aber das habe ich nie verstanden, dass wenn man solche Ideen hat, man vielleicht auch 4 Ebenen dazwischen auf die Füße tritt. Und wieder würde ich sagen, Naivität. Bevor wir gesprochen haben, würde ich jetzt nicht sagen, dass das mein zweiter Vorname ist, aber wenn wir jetzt so reden, passt das. Es ist nicht Böswilligkeit, sondern wirklich Naivität, weil wir wollen doch alle das Beste für den Kunden, oder?
Oder? Und es geht doch alles einfach, okay. Nee, klar, also das ist, und das dann einfach anzupacken, zu machen, zu tun und da nicht, ja, irgendwas sich da auch nicht. Ja, diese.
Nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich glaube, das ist der nächste Schritt. Erst bin ich naiv. Und wenn ich dann überzeugt bin, dann lasse ich mir auch nicht die Butter vom Brot nehmen.
Ja, und so dieses Thema, das ich auch immer wieder bei Unternehmerinnen und Unternehmern einfach feststellen kann, sich nicht, also eigentlich nichts für gegeben erstmal anzunehmen. Natürlich stoßen Unternehmerinnen und Unternehmer auch an die Grenzen der Realität und an Strukturen und bist du im Konzern auch, aber erstmal auf einem weißen Blatt Papier zu denken und zu handeln, ne, und eben mit einem klaren Fokus, wie du sagst, dem Kunden im Fokus oder einem Ziel oder einer Idee, da mal mit einem weißen Blatt loszurennen und zu denken und nicht schon irgendwo, wie es schon schön heißt, die Schere im Kopf zu haben, ja, oder schon vor einer Schranke zu stehen, weil hier ein Prozess ist oder was nicht geht. Ne? Also das kann man so nicht machen. Das ist bestimmt was du dir nicht oft sagst. Ja.
Nee.
Das kann man so nicht machen.
Ja, aber tatsächlich bin ich auch in diesem Konzern nicht glücklich geworden und hatte daneben bei meine erste richtige Geschäftsidee. Und zwar hatten wir bei E-Plus alle das gleiche Diensthandy, und zwar so ein kleines Klappenhandy mit iMode drauf, oder das war so eine Vortechnologie, so Internet auf dem Handy. Und nach dem Meeting hat man immer entweder rechts oder links das mitgenommen und wusste gar nicht, ob das das eigene war. Und dann fingen meine Kollegen an, sich mal in Holland oder so einen kleinen Anhänger fürs Handy mitzubringen. Und dann dachte ich, ja, aber sowas müsste es doch an jeder Ecke geben. Und dann habe ich einem alten Bertelsmann-Kollegen in Hongkong geschrieben, habe gesagt, kannst du mir nicht mal eine Kiste Handyanhänger schicken? Und dann hat er das gemacht und ich habe auch ganz vielen Leuten davon erzählt. Und einer meiner ersten Chefs aus einem Praktikum bei Ulla Popkin, der wohnte in der Nähe, dem habe ich auch davon erzählt. Und der sagte gleich, ach, das machen wir. Und viele sagten, das machen wir. Aber er fing halt irgendwie auch an, in die Umsetzung zu kommen. Und so haben wir all diese Handyanhänger aus China auf eine Pappe geklebt und haben uns in die Düsseldorfer Altstadt gestellt und haben wildfremde Menschen angesprochen, haben gesagt, guck mal, weißt du, was das ist? Wie findest du das und würdest du das kaufen? Und dabei kam schnell raus, dass selbst wenn man nicht wusste, was es ist, alle Winnie the Pooh süß fanden. Also einer dieser Anhänger hatte halt so einen kleinen Winnie the Pooh.
Ja.
Und das hat uns so auf die Idee gebracht, also wenn ich nur eine Sache aus meinem Studium mitgenommen habe, ist, wenn du eine Idee umsetzt als Unternehmer, you need a sustainable competitive advantage. Also es geht um einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Und in meinen Überlegungen war mir klar, wenn ich jetzt mir eine Kiste Handyanhänger aus China besorge und als nächstes einen Container und ich verkaufe den an Karstadt oder Kaufhof, in dem Moment, wo das Ding fliegt, brauchen die Klein Julia nicht mehr. Aber da kam Winnie the Pooh. Und mein Geschäftspartner hat dann mal angefangen anzufragen bei diesen ganzen Lizenzunternehmen, Warner Brothers, SpongeBob, Sesamstraße etc., was denn eine Lizenz für Handyanhänger kosten würde. Und so haben wir uns ein kleines Portfolio von Lizenzen zusammengekauft und damit unsere Marke J-Straps gestützt und aufgebaut. Da haben wir gesagt, wir machen PR-Arbeit und konnten eigentlich unseren Händlern sagen, dass sie ein volles Sortiment von uns bekommen können. Und so haben wir dann eine Kollektion mit Handyanhänger mit Lizenzmotiv produziert und in den deutschen Handel eingeführt. Und worauf ich eigentlich am meisten stolz bin, ist, dass wir so die ersten 700 Läden schon hatten, die bestellt haben, bevor wir ein einziges Sample hatten oder irgendwas produziert hatten. Und da sind wir wieder bei Naivität. Ich hatte noch nie was in China produziert. Ich hatte noch nie Vertrieb gemacht und ich habe auch noch nie Lizenzen eingekauft. Und ich habe von der Sparkasse Mülheim einen Kredit über 250.000 Euro aufgenommen, um die ersten Produktionen zu finanzieren. Und meine Eltern sagten nur, ja, wir unterstützen dich, aber bitte behalt ein bisschen noch deinen Job. Aber da hätte ich in meinem Job ziemlich lange verarbeiten müssen, um diesen Kredit zurückzuzahlen.
Wow. Wow, das ist ja aber auch so von 0 auf 100 sozusagen eine Viertelmillion Kredit.
Während ich Vollzeit bei E-Plus 10 Stunden am Tag gearbeitet habe und deren B2B-Kundenbindungsstrategie gemacht habe. Ne? Also abends habe ich dann den Businessplan geschrieben und Lieferanten in China gesourced. Das war jetzt noch nicht so mit Alibaba.com und ich bestell da was, sondern wir mussten ja auch Formen bauen. Ja. Wir mussten Muster bauen, die mussten vom Lizenznehmer in USA abgenommen werden. Was total süß war, alle meine Kollegen unterstützten mich irgendwie, weil die total heiß auf das Produkt waren. Jeder wollte mitreden, jeder wollte mitdenken. Und das habe ich mir natürlich auch offiziell genehmigen lassen. Das ist jetzt nichts, was du noch so unterm Teppich kehren kannst. Es hatte ja mit meinem direkten Business nichts zu tun. Aber irgendwann hat natürlich auch E-Plus diese Ware gekauft und schon unten im Laden hängen gehabt, während ich oben noch an meinem Schreibtisch saß. Und es war natürlich sehr wichtig, das auch immer bewusst voneinander zu trennen. Also ich kann da nicht tagsüber irgendwelche Vertriebscalls machen, sondern das musste ich dann schon an meinen freien Tagen oder am Wochenende machen.
Ja, Wahnsinn. Aber da kam ja dann nochmal eine andere Komponente dazu, ne? Also neben dieser Naivität, wie du sagst, ich würde es vielleicht auch hemdsärmliche Machermentalität nennen, plötzlich dieses Strategische, wo du gesagt hast, okay, Moment, machen schön und gut, aber ich brauche einen unfair advantage, wie du es gesagt hast, also einfach einen Wettbewerbsvorteil.
Den also unfair habe ich nicht gesagt, nachhaltigen
Wettbewerbsvorteil. Okay, ja, also unfair, also nicht unfair, sondern einen nachhaltigen und einer, der halt letztendlich der Konkurrenz überlegen ist oder letzten Wettbewerbsvorteil. Mhm. So, und das ist jetzt ja, das ist ja eine andere Seite. Ja, das ist nicht einfach machen, nicht naiv, sondern das ist ja wirklich überlegt, strategisch vorgehen und dann irgendwo hier Lizenzgeschäft. Woher hast du die Kompetenz? Ist das dann, hast du es in Leipzig an der HR gelernt oder kam das über den Job?
Also strategisch hätte ich das jetzt noch nicht genannt, aber wie gesagt, mit diesem Wettbewerbsvorteil, das habe ich in Leipzig gelernt und klar, also ich würde das noch unter gesunden Menschenverstand verbuchen, einfach so mal bis zur nächsten Ecke zu denken. Okay. Ja, und das frage ich auch meine Kunden häufig. Was kannst du besser, wenn ich mit einer Million auf dem Bankkonto das jetzt sofort kopieren kann? Also wenn ich jetzt deinen Wettbewerber zu deinem Podcast mache und ich kann das genauso gut wie du, dann hat er kein Alleinstellungsmerkmal. Aber wenn du das schaffst mit deiner Historie und Erfahrung und deiner Art und Weise, dem deinen Stempel aufzudrücken, dann hast du einen Wettbewerbsvorteil. Also ja, also strategisch ist mir dafür schon fast zu hoch gegriffen. Aber klar macht das mal drüber Sinn, über Wettbewerb nachzudenken. Es gibt immer einen, der mehr Geld hat. Und wir hatten auch damals schon Wettbewerber, die ein teureres Produkt ohne Lizenz auf den Markt gebracht haben. Und die haben halt diese Reichweite in den Einzelhandel nicht geschafft. Und da hatte ich halt auch einen Geschäftspartner, der 10 Jahre älter war, der auch ein paar Handelskontakte hatte. Ich hatte ein paar Telekommunikationskontakte. Und am Ende war das auch einfach Cold Calling. Und den Typen von O2, den habe ich 2 Jahre lang angerufen und nach 2 Jahren kam er auf die CeBIT und sagte, Frau Derndinger, Sie gehen mir jetzt seit 2 Jahren auf den Keks und meinem Distributeur auch. Wir kaufen jetzt was.
Ja, genau. Aber lassen Sie uns danach bitte mindestens 1 Jahr in Ruhe.
Nein, ich meine, sein Job ist es ja, Zubehör einzukaufen. Ja. Also kann er es auch von mir kaufen. Ja. Also das ist ja im B2B leichter, weil man ein professionelles Gegenüber hat. Wenn man jetzt privat jemanden anruft und ihm was verkaufen will, grenzt das für mich an Belästigung. Aber so im B2B-Kontext habe ich ja ein Produkt gehabt, was bunt ist, was Leute in den Laden lockt. Und das Gleiche galt für Mediamarkt und Saturn. Die verdienen ihr Geld mit schwarzen Kabeln, die 10 Euro kosten und im Einkauf ein. Aber wer kommt denn an ein Regal? Niemand kommt an ein Regal mit lauter schwarzen Kabeln. Hängen da aber irgendwie ein paar bunte Handyanhänger mit Figuren, die ich kenne und mit Star Wars und Yoda und irgendwas oder Fußballvereinen. Ich hatte auch vom VfB Stuttgart einen Handyanhänger und irgendwas. Und selbst die Leute, die mir gesagt haben, so einen Scheiß brauche ich nicht, haben nach einer halben Stunde gesagt, aber könnte ich den Kleinen für eine Freundin haben, die steht total auf Snoopy? So, und insofern hatte ich ein Differenzierungsmerkmal und auch die Distributeure haben das gemerkt. Also was ich vorher unterschätzt hatte, ist, du kommst eigentlich nicht in diesen klassischen Retail wie Mediamarkt und Saturn in einer Direktbelieferung. Die arbeiten fast ausschließlich mit Distributeuren zusammen, die auch eine Regalpflege machen, die auch ein Warenrisiko übernehmen, was ich mir gar nicht leisten konnte. Das heißt, ich musste eigentlich Vertrieb an 2 Leute machen und die Distributeure wollen dich natürlich bei jeder Gelegenheit wieder auslisten und ein eigenes Billigprodukt dafür hinhängen. Und nur die Lizenzen haben mir geholfen, da dominant im Markt zu bleiben, sogar so weit, dass irgendwann einmal Mediamarkt sagt oder Saturn sagt, entweder ihr führt hier die Trendwerkprodukte oder wir listen euch komplett aus und das für einen Distributeur, der 50% seines Umsatzes mit dieser Kette macht. Also das ist manchmal, ja, das ist so David gegen Goliath, aber wir haben halt klein, fein etwas besser gemacht und wir haben uns auch immer als Partner unserer Kunden verstanden und gemeinsam versucht, gute Dinge zu entwickeln.
Also das hört sich jetzt aber so gar nicht nach Unternehmer, nach deiner Definition vorher an. Also nur machen, ohne dabei irgendwie wirtschaftlichen Output zu generieren. Das muss ja irgendwo auch Spaß gemacht haben dann.
Ja, wir haben damit schon Geld verdient und solche China-Produkte haben natürlich eine gute Marge. Aber jeder, der schon mal ein wachsendes E-Commerce-Unternehmen gehabt hat, weiß auch, dass er eigentlich immer wieder Inventory finanzieren muss. Wir mussten bei den Lizenzen und auch meiner eigenen Produktion immer gewisse Stückzahlen abnehmen. Und ja, da baust du schon Inventory auf. Und gerade wenn es dann Lizenzprodukte zu einem Film sind, ist es dann irgendwann auch totes Kapital. Also ich glaube, ich hatte so nach 3 oder 4 Jahren das Gefühl, jetzt habe ich mal Geld verdient und jetzt kaufen wir uns jeder mal für 5.000 oder 10.000 Euro Büromöbel. Also während wir vorher halt an irgendeinem, weiß ich nicht, gebrauchten Tisch saßen, hat das schon 4 Jahre gedauert, bis halt irgendwie 2, 3 x Millionen Umsatz gemacht hat, dass man das Gefühl hatte, jetzt können wir da auch mal was rausnehmen. Wir haben uns nach 1, 2 Jahren natürlich ein kleines Gehalt gezahlt, aber ich habe mir in all den Jahren nie mehr als 5.000 Euro gezahlt, was ich so brauchte, für meine Miete zu bezahlen, etc. Und das war jetzt nicht, dass ich dachte, lass uns aus dem Vollen schöpfen, weil erst werden die neuen Lizenzen bezahlt und die Mitarbeiter bezahlt und die Produktion bezahlt und das Büro bezahlt und. Das ist jetzt, oder es war nie so, dass ich dachte, Mist, was mache ich mit dem Geld?
Ja, und das ist das, was ich auch merke tatsächlich, dass es in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und in der Diskussion oftmals komplett untergeht und teilweise fehlgeleitet ist. Ne? Also wir haben meiner Meinung nach nicht das positivste Unternehmerbild in Deutschland und da wird das im Endeffekt genau verwechselt oder in einen Topf geschmissen, ne? Dass wenn Unternehmen Umsätze macht, ne? Man hört dann macht Umsätze und so und Millionen und so überhaupt, dass das direkt irgendwo mit dem persönlichen Vermögen oder dem Zahltag vom Unternehmer dann korreliert wird. Ne? Also, nee, Moment mal, da kommt ganz oft ganz viel die Firma.
Und auch gerade wenn du noch, also ich habe dann irgendeinen Vertriebscall gemacht und habe 10.000 Euro Umsatz gemacht. Ganz ehrlich, das ist verpufft, bis es bei mir ankommt. Also irgendwie ein Drittel ist Wareneinstand. Dann zahlt die Firma 60 Tage Zahlungsziel. Dann musst du noch den Logistikpartner bezahlen, den Grafiker bezahlen. Dann musst du den Steuerberater bezahlen, den Anwalt. Dann musst du Umsatzsteuer abziehen. Dann musst du den Gewerbegewinn versteuern. Und dann kannst du irgendwann was ausschütten. Und entweder schüttest du es aus, dann musst du es nochmal mit deinem persönlichen Steuersatz. Oder du zahlst den Gehalt, dann zahlst du Lohnsteuer, Soli, Krankenkasse und ich weiß nicht was drauf. Also manchmal sage ich, komm, lad mich zum Essen ein, ist mir lieber, als dass ich dir für eine Stunde eine Rechnung schicke. Also habe ich wenigstens gut gegessen.
Ja, das definitiv auch, ja. Okay, dann lass uns mal schauen. Du hast es dann aber irgendwann, ne, wenn ich es mir so in der Chronologie anschaue, hört zumindest in deinem Lebenslauf dein Engagement in diesem Unternehmen auf, als ein Herr aus Kalifornien angefangen hat, Handys zu bauen, die iPhone heißen, ja, und so das iPhone-Business oder die Mobilfunkwelt sozusagen auf den Kopf gestellt wurde, als das Smartphone kam.
Also fairerweise muss man sagen, das Unternehmen ging noch weiter und hat dann nachher nach Handy-Anhängern auch Handy-Socken hergestellt, Lanyards und allgemein Mobilfunk- und Laptop-Zubehör. Es war aber eher so, dass mich die Technologiebranche gejuckt hat. Ich hatte meine Freunde von Imedo 2017 kennengelernt, die in Stuttgart ein Gesundheitsportal gegründet haben. Und ich habe den Christian über Xing kennengelernt, der auch an der HHL studiert hat. Und ich hatte wahnsinnig Freude daran, die so ein bisschen zu coachen und zu mentoren. Und die hatten gerade eine riesen Finanzierungsrunde eingesammelt von allem, was Rang und Namen hatte. Und ich saß da irgendwie in Mülheim in meinem Büro von Routine über Routine. Und irgendwie waren mein Geschäftspartner und ich uns auch nicht ganz einig, wie wir die Firma weiterentwickeln wollten. Er wollte immer größer, schneller, weiter. Ich wollte, dass wir erstmal das Zeug, was wir im Lager haben, verkaufen. Und ich wollte auch immer teuer verkaufen, er eher günstig. Also er lieber viel und günstig und ich lieber wenig und teuer. Und da waren wir nicht mehr so beieinander. Und auch diese Produktion in China immer mit einem Bein im Knast, weil du halt doch nicht alles kontrollieren kannst. Und dann kam das Internet. Und dann kamen diese Jungs, die da viel Geld eingesammelt haben. Und ich dachte, ich muss nach Berlin, da spielt die Musik. Und habe denen geholfen, dort ein Büro zu finden und habe meinem Geschäftspartner gesagt, du, ich würde gern raus. Und dann haben wir noch ein bisschen verhandelt, wie ich denn raus könnte, um vielleicht auch nicht noch was obendrauf zu zahlen, um auch aus meiner Bürgschaft rauszukommen, die dann irgendwann auch schon siebenstellig war. Und dann hatte ich ein bisschen Taschengeld und der Weg nach Berlin war frei. Und ich bin 2008 nach Berlin gekommen auf der Suche nach meiner neuen Geschäftsidee. Und manchmal sage ich so mit einem weinenden Auge und ich suche noch heute. Also dann bin ich nach Berlin gegangen. Ich habe auch den Imedo-Jungs noch ein bisschen geholfen. Ich habe nach einer Idee gesucht. Ich habe verschiedene Startups beraten. Und was, glaube ich, so ein life-changing Point war, ich bin Mitglied der Entrepreneurs Organization geworden. Wenn man es ganz hart auslegt, wäre ich wahrscheinlich da gar nicht mehr qualifiziert gewesen, weil ich mein Unternehmen ja schon verkauft hatte. Es war noch nicht ganz abgewickelt, weil man muss ein aktives Unternehmen haben, was 1 Million Umsatz macht. Und ich war irgendwie 4 Wochen dabei und die teilten sich gerade in 4 Chapter auf und der Oliver Beste sagte, du bist eigentlich nicht qualifiziert, aber wenn die dich wirklich aufnehmen, dann kannst du auch gleich in Vorstand gehen. Und so war ich nach 6 Wochen im Vorstand dieser Organisation. Und bei IO ist das so, bevor man ein Amt übernimmt, wird man zu einem Leadership-Training geflogen, wo man alle anderen aus der ganzen Welt trifft, die den gleichen Job machen. Und ich war jetzt nun Learning Chair, also für Lernevents zuständig. Und ich war auf dieser Leadership-Konferenz in Dubai, irgendwie 300 Unternehmer und ich. Und aus Deutschland waren da irgendwie 3. Und die kannte ich nicht und kaum einer sprach mit mir und irgendwas. Aber ich hörte, dass sie vorhaben, ein Accelerator-Programm zu machen. Und ich fragte, was ist das denn? Und sagte, ach, vielleicht könnte ich ja helfen. Ich habe ja jetzt Zeit. Und 2 Wochen später ging eine Mail rum, we found our Accelerator Champion, Julia is taking over. Und ich hatte den Job und ich wusste weder, was es ist, noch sollte irgendwie ein Nachwuchsprogramm für junge Gründer sein. Und ich dachte, naja, okay. Und wieder wurde ich irgendwo hingeflogen, diesmal in die USA, nach New Orleans und Las Vegas, um von den dortigen zu lernen, wie man denn so ein Accelerator-Programm macht. Mit einem Mitarbeiter von dem Programm, mit dem Nikolas Leschke zusammen. Und dann habe ich mir das da alles angeguckt und es dann ganz anders gemacht und auch irgendwie gut gemacht und richtig gemacht und ganz tolle Unternehmer für das erste Jahr gewinnen können. Den Dirk Graber von Mr. Spex, den Robin Behlau von Käuferportal, den Felix Haas von Amjando, die Gründer vom Bundesverband Deutscher Startups. Also wir waren so 30 Leute, hatten noch eine Kooperation mit der Vivo. Und ja, und irgendwie habe ich denen gesagt, du kannst hier mitmachen und das kostet 2.000 Euro und du lernst da ganz viel. Und naja, irgendwas haben sie auch gelernt und irgendwas haben wir auch mit denen gemacht. Und das war auch ganz toll. Also es geht ja viel so um Peer-to-Peer-Learning. Und im Endeffekt habe ich darüber so mein Leidenschaftsthema getroffen oder gefunden, jungen Unternehmern zu helfen, über Erfahrungsaustausch zu wachsen, sie mit erfahrenen Unternehmern zusammenzubringen. Ganz tolle Unternehmer wie der Otto John, der Oliver Beste, der Arndt Kwiatkowski von Immobilienscout haben sich ihren Samstag freigenommen, um aus ihren Erfahrungen zu erzählen. Und das Tolle ist halt, dass man in dieser Organisation nicht gesagt bekommt, wie man es machen soll, sondern jeder erzählt, wo er schon mal daneben gelegen hat oder Fehler gemacht hat etc. Und das macht das Lernen vielleicht ein bisschen weniger schmerzhaft. Und tatsächlich habe ich dieses Programm 8 Jahre lang betreut. Eigentlich ist es bei IO so, dass man jedes Jahr sein Amt abgibt, damit jemand anders da reinwachsen kann. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob das an meiner Art und Weise lag. Auf jeden Fall wollte es keiner übernehmen. Keiner wollte es mir wegnehmen. Es wollte aber auch keiner für ganz Deutschland und nachher auch die Schweiz verantworten, weil das doch hunderte Stunden Arbeit im Jahr waren. Und wir haben 4 Learning-Events in ganz Deutschland gemacht. Wir haben auch in Stuttgart mal 1 im Mercedes-Benz-Museum gemacht. Und das waren immer 3 Tage. Und dann gibt es lokale Peer-Groups, die mussten organisiert werden. Die brauchten einen Coach und. Also es mussten Auswahlgespräche geführt werden. Nach 4 Jahren war ich so weit, dass ich dann in den einzelnen Städten Co-Chairs gekriegt habe. Und als ich nach 8 Jahren das Amt abgegeben habe, haben wir das Programm eigentlich in verschiedene Programme geteilt. Und dann ist jedes einzelne nochmal so groß geworden wie vorher das Deutschlandprogramm. Und ich glaube, inzwischen sind bestimmt 1.000 deutsche Unternehmer da durchgegangen mit hunderten Mitarbeitern. Und ich würde sagen, das ist das, wo ich so den größten Impact, die größte Freude hatte und keinen Euro Geld mit verdient habe.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also ich meine, das hört sich wirklich super an. Man muss ja nur irgendwie, ja, dir zuschauen oder zuhören beim Sprechen, und dann merkt man sehr schnell, wie viel Herz da dran hängt und was das für dich bedeutet, hat da diese Station. Und ich kann das definitiv nachvollziehen, auf der einen Seite, weil ich, sag ich mal, aus einem ähnlichen Bereich komme, aber auf der anderen Seite, weil ich ganz arg viel Feedback wirklich zu EO und dem EO Accelerator schon bekommen habe. Ja, einfach viele Menschen, viele Unternehmer, Freunde, Freundinnen kenne, die da in einem Chapter waren. Also der Felix Eiser zum Beispiel, der dann, ja, ich glaube, ne, einer dieser Coaches war, der dann, oder Stuttgart ein lokales Chapter damit mit übernommen hat, oder? Das kannst du gleich nochmal genauer erzählen. Aber es ist klasse. Also von EO und dem Programm schwärmen wirklich sehr, sehr viele Menschen. Und ich denke, da ist dir was ganz Tolles gelungen.
Ja, Felix und ich haben eine ganz besondere Geschichte. Als ich damals noch bei Imedo dann auch war, wo ich später als Geschäftsführer eingestiegen bin und den Accelerator gemacht habe, habe ich ihn interviewt als Teilnehmer für den Accelerator. Und er erfüllte leider noch nicht die Kriterien. Und ich war heiß darauf, dass er mitmacht, weil er ein schlaues Kerlchen ist. Er war heiß darauf, mitzumachen. Und nach einem Dreiviertelstunde-Interview musste ich ihm sagen, sorry, das wird jetzt leider nichts mit uns. Und er hat mir später mal verraten, dass er auflegt und sagte, was für eine blöde Zicke. Was fällt dir eigentlich ein? Ja. Und dann hat er aber gesagt, shit, jetzt erst recht, jetzt will ich es wissen. Hat innerhalb von 3 Monaten den Umsatz erreicht und rief mich wieder an. Und ich habe ihn natürlich gerne und außer der Reihe nachträglich noch aufgenommen und in eine ganz tolle Accountability Group gepackt, mit der er heute 10 Jahre später sich immer noch mehrfach im Jahr trifft, um sich als Unternehmer auszutauschen.
Ja. Ja, nee, Wahnsinn. Ne? Da war ja dann gerade mit Regio-Helden in der Gründungsphase sozusagen.
Genau.
Dann, ne? Also, ja. Und
hatte noch nicht die erforderlichen 250.000 Euro Umsatz.
Ja. Die hat er jetzt im Mehrfachen auf seinem Bankkonto nach seinem Exit. Also von daher, ja, Wahnsinn, was dann auch da passieren kann. Ne? Und da ist mit Sicherheit nicht, das kann man wahrscheinlich nicht alles dem EO Accelerator zuschreiben, was dann da mit Regio-Helden und dem Felix passiert ist, aber mit Sicherheit eine ganze Ecke. Und wenn man Felix sprechen hört über EO und ja, wie er da evangelisiert und auch bei mir schon mehrfach irgendwie zu dem Thema aufgeschlagen ist, dann weiß man, ja, das ist echt eine gute Sache. Und wenn das halt ein Unternehmer, der dann jetzt inzwischen der Millionen-Exit hinter sich hat, immer noch vor sich herträgt, dann muss da wirklich was dran sein.
Und was wirklich erstaunlich ist, also es ist jetzt ja über 3 oder 4 Jahre her, dass ich da raus bin, und immer wieder schlägt bei mir jemand auf und sagt, Julia, ich habe von dir gehört, weil ich bin im Accelerator in Dresden, also wirklich ganz weit weg von mir. Oder jemand sagt, Julia, wir fahren mit meiner IO-Gruppe und dem Accelerator auf eine Hütte, möchtest du mitkommen? Und da sind nur Leute dabei, die ich noch nie persönlich gesehen habe, die sagen, ja, aber irgendwie gehörst du ja dazu, möchtest du mitkommen? Also das rührt mich doch sehr, dass das auch immer wieder gesehen wird, weil es ist ja jetzt auch kein Programm, wo draufsteht, Julias Accelerator, sondern ich bin da ja in einer Funktion und habe einer Organisation gedient. Ne? Das ist vielleicht bei dir und deinen Aktivitäten noch anders, wenn du was ins Leben gerufen hast. Aber das finde ich schon was Besonderes, wenn sich das über Jahre so weiterträgt. Und ich habe auch ganz viel Wertschätzung und Anerkennung dafür bekommen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Was würdest du sagen? Das war echt, also etliche 1000 Stunden ehrenamtliche Arbeit, viel Herzblut, viel Zeit. Wenn du jetzt so ein bisschen Resümee ziehen würdest, würdest du es wieder tun? Wenn ja, warum? Was hast du da mit rausgenommen? Was hat's dir gebracht?
Also ich würde es in jedem Fall wieder tun, weil ich einfach gesehen habe, was für ein gigantischer Impact das hatte. Und ich glaube auch, hätte ich das for profit gemacht, hätte ich niemals diese Menschen und Unternehmer bekommen, sich da zu engagieren. In einem Jahr war der Rolf Schrömkens von Trivago mein Co-Chair, und der hat einfach den gesamten Bewerbungsprozess in seinem Chapter nochmal auf den Kopf gestellt, hat hervorragende Leute dazugeholt. Und also ich glaube einfach, dass dieses Ding eine Existenzberechtigung hat und einfach notwendig war. Es gibt so viele VCs und so viele Protagonisten, die aus Eigeninteresse irgendwas im Ökosystem machen, aber etwas, was wirklich so frei von einer eigenen Agenda ist. Und da gab es dann manchmal vielleicht auch von IO Global eine andere Vorstellung, dass dieses Programm irgendwie neue Mitglieder produzieren soll. Und ja, ist okay, wenn das dabei rauskommt, aber dafür lasse ich mich nicht instrumentalisieren, sondern wenn die Leute danach nicht von alleine Mitglied werden wollen, dann ist das auch okay, weil der Arbeitsauftrag ist erfüllt. Wir haben ein paar Unternehmer ein bisschen besser gemacht, die vielleicht ein bisschen besser mit ihren Mitarbeitern umgehen. Was habe ich dabei rausgenommen? Das frage ich mich auch manchmal. Also was ich in jedem Fall mitgenommen habe, ist eine ganz krasse Sichtbarkeit und Netzwerk. Es ist jetzt nicht so, dass mich das Handelsblatt permanent anruft und sagt, können wir die Gründerexpertin fragen. Aber in der Szene und auch bei IO, was ja mehrere hundert Unternehmer sind, würde ich denken, hat jeder zweite meinen Namen schon mal gehört oder war in dem Programm. Und ich habe jetzt nicht so wirklich den Use Case, wo ich das bräuchte, weil ich nichts habe, was ich denen verkaufen will und etc. Aber wenn man grundsätzlich sagt, dass Sichtbarkeit, Bekanntheit was Gutes ist, dann habe ich sicher das davon genommen. Und ich habe auch das Gefühl, also ich habe vor 2 Jahren mal einen Reference-Check gemacht bei jemandem, der im Accelerator war. Und obwohl der super busy ist, hat er sich 1 Stunde Zeit genommen, hat mir alle möglichen Fragen beantwortet und hat gesagt, das habe ich total gerne gemacht, weil wir treffen uns immer noch jeden Monat mit der Gruppe und zünden eine Kerze für dich an. Und da dachte ich irgendwie, krass, ich habe den seit 5 Jahren nicht gesprochen und der ist mir so wohlgesonnen, dass der mir 1 Stunde seiner Zeit schenkt. Und das führt eigentlich auch dazu, dass man viel häufiger Menschen um Gefallen bitten sollte, weil viele tun das total gerne und es ist auch ein total schönes Gefühl, sowas mal anzunehmen.
Ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da gesagt hast, glaube ich. Zum einen natürlich, sich das Netzwerk da so aufzubauen und dann die Leute auch zu kennen, ist das eine, aber es dann tatsächlich auch zu nutzen und mal jemand nach einem Gefallen zu fragen und da keine Angst vor zu haben. Ne? Ja, spannend. Spannend. Okay. Also IO, also ein ganz wichtiger Stein. So, aber dann, und das ist auch ein bisschen nützlich, ne? Suche nach deiner Gründungsidee. In dem Kosmos hätte ja auch so viel passieren können. Ne? Da hast du so viele Leute kennengelernt, wahrscheinlich Ideen, aber
da. Aber wahrscheinlich hatte ich meine Naivität verloren. Also ich habe ja dann tatsächlich, ich war Geschäftsführerin bei der Imedo, diesem Gesundheitsportal, was auch was ganz Besonderes war, weil die 4 Gründer auf mich zukamen und fragten, ob ich ihr CEO werden wollen würde. Also ich glaube, kein Headhunter hätte mich auf diese Stelle geholt, sondern ich hatte halt 4 Gründer, die mich kannten und mir vertrauten. Und da auch in so eine gesetzte Teamdynamik reinzukommen, das war schon was Besonderes. Und es war für mich schön, mal an etwas zu arbeiten, wo schon mehr da ist, was ich von null aufbauen musste. Und dann habe ich während dieser Zeit noch meine Spielzeugkiste gegründet, wieder berufsbegleitend. Also eigentlich sind alle meine Ideen immer berufsbegleitend entstanden. Haben wir jemanden gehabt, der hat uns beim Businessplan geholfen, haben eine Agentur gehabt, der die Seite umgesetzt hat und haben dann 1 und später 2 junge Gründer gefunden, die das gemacht haben. Und nachdem ich dann bei Imedo raus bin, habe ich zuletzt einen Marktplatz für die Vermittlung von Zeitarbeitskräften als Software as a Services gegründet. Es gab 2 Jungs, die Idee hatten, die hatte ich auch erst so ein bisschen gecoacht und gementort und dann bin ich da quasi als Co-Founder eingestiegen und letztes Jahr haben wir das Unternehmen erfolgreich verkauft. Es ist auch Marktführer bundesweit und an ganz vielen Krankenhäusern kommen Zeitarbeitskräfte nur zur Arbeit, weil sie diese Software nutzen. Aber was ich hauptsächlich die letzten 7 Jahre gemacht habe und gegründet habe, ist meine Beratung. Also ich bin Sparringspartner für Unternehmer. Ich hieß die ersten 7 Jahre die Gründertrainerin. Das ist tatsächlich ein Titel, den der Jens Tönnesmann von der Wirtschaftswoche mir verliehen hatte aufgrund meiner Accelerate-Aktivitäten. Und der Name war auch immer sehr schön, aber mir am Ende nicht mehr dienlich, weil ich tatsächlich anders, als du vorhin gesagt hast, überhaupt nicht mit jungen Gründern arbeite, sondern eher later stage, so ab 5 Millionen aufwärts, helfe ich Unternehmern dabei, ihre Firma zum Wachsen zu bringen. Es kann sein, dass die auch bei IO sind, aber darüber hinaus braucht man auch als Unternehmer jemand, der einen accountable hält, der einem hilft, bessere Unternehmerentscheidungen zu treffen, der halt gerade kein Anwalt oder Steuerberater ist. Und ich habe das die letzten Jahre mit teilweise 20, 30 Unternehmen im Jahr gemacht und wirklich immer eine Stunde hier und habe mich wirklich zerrissen und habe mich jetzt dieses Jahr entschieden, nur noch mit 5 Unternehmen zu arbeiten, die mich ähnlich in einer Beirats- oder Aufsichtsratsfunktion exklusiv buchen und dann halt auch 24/7 über mich verfügen können. Und ja, das macht mich total glücklich, weil ich eigentlich dafür bezahlt werde, mit schlauen Menschen an ihren Themen zu arbeiten. Und die sind halt immer intrinsisch motiviert. Die sind auch häufig, finde ich, immer schlauer als ich. Und ich lerne in jeder Stunde was. Und es ist eine total dankbare Aufgabe.
Wow. Das klingt aber nach einem Traumjob. Das heißt, du hast da nicht mehr. Was wäre denn das? Also ich überlege mir gerade, ob es da so die klassische Berufsbezeichnung dafür gibt. Ich meine, da steckt natürlich ganz arg viel drin, aber so in dem Modell, wie du das jetzt tust.
Also der Sammelbegriff von jemand, der es nicht verstanden hat, wäre sicher Gründercoach. Aber ein Gründercoach wäre für mich jetzt jemand, der dir vielleicht hilft, den Businessplan zu schreiben und die Fördergelder zu kriegen. Ja. Ich fühle mich auch mit dem Begriff Coach nicht wohl, weil ich gar keine Coaching-Ausbildung habe. Ich glaube schon, dass die Menschen, die mit mir arbeiten, sich auch verändern, weil ich sie in eine Reflexion bringe. Einfach durch das, ich meine, wer hat denn jemand, der mindestens 4 Stunden im Monat mit einem spricht und einem hilft zu wachsen? Aber ich habe halt häufig auch eine Meinung und ich gebe auch Kontra und ich halte auch accountable und entweder trete ich in Popo oder halt das Händchen. Deswegen finde ich Coach nicht passend. Also diese verlasse ich häufig. Ich nenne das Sparring, also Sparring-Partner für Unternehmer. Und es ist halt so ein bisschen wie ein Beirat oder Aufsichtsrat, aber ohne Entscheidungsbefugnis. Also man muss nie machen, was ich sage. Und auch wenn man genau das Gegenteil macht, stehe ich noch danach da und habe halt keine eigene Agenda, weil ich keine Anteile halte. Und das ist mir auch das Wichtige, diese Neutralität. Ich will nicht ausschließen, dass es irgendwann nach 100 Jahren dazukommt, jetzt machen wir was anderes und bringen das auf ein anderes Niveau. Ja. Aber meine Rolle ist neutral und professionell. Und ich sage auch dem Unternehmer, meine Loyalität gehört dem Unternehmen. Selbst wenn du mich holst, ich sage dir, wenn du nicht mehr der Richtige bist. Wenn dir 100% gehören und du das entscheiden kannst, trotzdem zu bleiben, fein. Und ich gehe auch nicht zu deinem Investor und sage das. Aber also ganz viele Menschen, mit denen ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, haben halt auch ihr Unternehmen verlassen, weil sie irgendwann nicht mehr die Richtigen sind. Und meistens endet dann mein Mandat und bei dem einen oder anderen sagt er dann auch, übrigens, du hattest recht, ich habe gekündigt, kommst du mit in den neuen Job? Ich werde CEO von. Und ich weiß gar nicht, wie ich mit den Gesellschaftern kommunizieren soll. Und ja, so. Also das ist tatsächlich auch das Tolle, dass mit all meinen Kunden doch sehr enge Beziehungen entstehen. Ich würde es nicht Freundschaft nennen, weil dafür ist es dann doch zu einseitig. Aber wenn die mal gelernt haben, wie man gut mit mir arbeitet, dann melden die sich natürlich auch alle immer wieder. Bis hin zu, meine Frau hat ein Angebot, in dieses Startup einzusteigen. Könntest du Sonntag nochmal mit uns über die Konditionen schauen, bevor sie Montag in die Verhandlung geht? Okay. Also es ist schon so ein bisschen manchmal so ein, naja, wie früher vielleicht so ein Familienanwalt oder irgendwas.
Also wirklich, also ja, irgendwie so eine Kombination irgendwie fängt in Teilen bei Life-Coaching an, geht über Business-Coaching, bestimmt auch irgendwie Beratungsansätze da noch mit drin, weil du nicht nur coachst, sondern auch mal deine Meinung sagst. Und also irgendwie so ein Gesamtpaket, wo irgendwie ganz vieles mit drin steht.
Und das alles in einer sehr direkten, unverblümten, politisch nicht immer ganz korrekten Art und Weise. Und das klappt halt nur, wenn du freiwillig zu mir kommst. Also jeder, der geschickt wird, kann mit meiner Art meistens nicht umgehen, sondern zu mir kommen Menschen, die hartes Feedback haben wollen, weil sie das in ihrem Umfeld nicht mehr kriegen. Und das ist hart und gnadenlos, aber nicht herzlos, sondern es kommt mit einer ganz liebevollen Absicht. Aber gerade wenn man sich noch nicht kennt, muss ich dann auch manchmal hinterher noch eine WhatsApp schreiben. War das jetzt zu viel? Are you okay? Oder irgendwie sowas, weil ich glaube, meine größte Fähigkeit ist, schnell denken zu können und schnell zum Kern der Sache zu kommen. Und das blubbert dann halt aus mir heraus. Und letzte Woche hatte ich so ein Telefonat mit jemandem, wo ich versprochen hatte, was zu helfen. Und nach 21 Minuten habe ich gesagt, du, was soll ich denn mit dem Analytiker jetzt über eine Markenpositionierung und Neuausrichtung der Firma richten? Ich finde es toll, dass du dich hier kümmern willst, aber ich glaube nicht, dass du der Relevante bist, der das hier entscheiden sollte. Dir gehören 10%, jemand anders gehört 90%. Und der hat gar keinen Gesprächsbedarf, das passt nicht. Und dann schluckte er und sagt, okay, interessant, hast du recht, habe ich so noch nie gesehen. Ich kann dich ja mal mit dem anderen zusammenbringen. Und da konnte ich dann auch das Thema adressieren. Und es geht nur, und das merke ich auch immer wieder, wenn ich mal mit Angestellten, Managern gearbeitet habe, es geht nur, wenn der Kopf und der Eigentümer darüber es mitträgt. Sonst kommen wir immer nur bis genau zu dem Punkt. Und das ist halt auch die Ebene, wo ich mich wohlfühle bei dem Unternehmer. Natürlich arbeite ich hier und da auch mit Managern. Und es gibt auch manchmal einen HR-Manager, mit dem ich klicke. Mhm. Aber wir kommen dann nur bis zu dem Punkt, wo der Unternehmer, dem das Unternehmen gehört, die Entscheidung trifft. Mhm. Und wenn der den Prozess nicht mitmacht, dann versteht der nicht, warum was eventuell jetzt zu tun ist.
Mhm. Ja. Spannend, spannend. Das ist definitiv ein Job, den du dir selber irgendwo auch so geschaffen hast. Ne? Also kannst ja nicht lernen.
Nein, der hat mich geschaffen. Also es gibt gar keine andere Wahl für mich. Ich glaube, ich mache das beruflich, was ich am besten kann. Mhm. Ich mache samstags und sonntags das Gleiche, dann halt mit anderen Opfern, also mit meinen Freunden und Bekannten und Menschen, die ich sonst so treffe. Aber ich glaube, und einer meiner Kunden und der Sven Rittau sagten das mal, als sie mich beschreiben sollten, die sagten, ich dachte immer, ich wäre ein Problemlöser, und die kamen halt zu dem Punkt, I'm a People Improver. Hm. Wenn jemand auf meinem Sofa sitzt, möchte ich den besser machen. Und das ist natürlich auch anstrengend. Und wenn jemand das nicht will, sondern einfach nur mein Freund sein will und einfach den Abend mit mir genießen will, und ich sage immer, hast du schon, willst du? Und es ist auch ganz häufig, wenn ich zu Dienstleistern gehe, ob zum Arzt oder zum Coach oder zum Physiotherapeuten, am Ende fragen die mich, was mache ich jetzt mit der Arztsoftware oder wie soll ich den Mitarbeiter führen? Und es ist ganz schwer für mich, das abzulegen. Das ist ein Geschenk. Aber es ist auch ein Fluch, weil du gehst in eine Pommesbude und sagst, die Fußmatte ist schief und der Prozess stimmt nicht, ne?
Ja. Da kann ich in gewisser Weise zu relaten, ne? Also irgendwo, egal was du machst, ob du einen Bootführerschein machst und Theoriekurs übers Internet, halt dieses, oh nee, komm, den Prozess muss man doch eigentlich verbessern. Ich weiß, wie es besser geht. Soll ich ihm eine E-Mail schreiben und sagen, ich kann das so nicht machen? Nein, mach es nicht. mach es nicht. Okay, krass, okay. Also jetzt verstehe ich da komplett, wie du tickst. Ich glaube, wir sind uns da ziemlich ähnlich. Mit diesem Mindset irgendwie durch die Welt zu gehen und es schwer aushalten zu können, wenn man weiß, dass es besser sein kann.
Und es ist aber auch für andere schwer auszuhalten. Also ich glaube, ich habe das Privileg, dass die Menschen, die zu mir kommen, das nehmen wollen, um besser zu werden und das als Geschenk sehen. Und wenn du halt in einem Konzern bist und dann als erstes dem HRler klar machst, dass sein Fragebogen schlecht ist und der Prozess auch schlecht ist und dass man doch nicht von dem bewertet werden soll, dem man den Job weggenommen hat oder irgendwie sowas, also dann sind so Menschen wie wir halt auch eine wandelnde Provokation. Und ich bin so dankbar, dass dieser Job mich gefunden hat, wo ich so vollends in meinen Qualitäten bin und anderen helfen darf, die das auch hören wollen. Also es ist irgendwie schwer vorzustellen, noch was anderes zu machen.
Ja, das ist auch ganz spannend, was du sagst, der Job hat dann dich gefunden, weil du vorher gesagt hast, so mit einem lachenden und weinenden Auge, ich suche immer noch nach meiner Geschäftsidee. So, ne?
Naja, also wer sitzt denn hier und sagt, er will Gründertrainerin werden? Den Job gibt es nicht. Und dann habe ich auch die ersten Jahre halt so ein Modell gefahren, was ich jetzt dieses Jahr erst geändert habe. Ich habe wirklich nur stundenweise gearbeitet. Mhm. Und wenn du eine Stunde bei mir gebucht hast und wir nach 45 Minuten fertig waren, dann hast du auch nur 45 Minuten bezahlt. Aber die Regel war, du kommst zu mir in mein Büro und du bereitest die Agenda vor. Und dann geht es zack, 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 Kaffee, Wasser, Tee. Erste Frage, zweite Frage, dritte Frage, fertig, hast du noch was, danke, tschüss. Und in diesem Tempo, und ich merke jetzt langsam, wo ich viele meiner Kunden abmoderieren musste, weil ich halt mich auf 5 konzentrieren, weil das kein Mensch solche Kunden haben will, weil jeder Coach möchte halt Stundenpakete, Commitment, und ich habe immer gesagt, das sind Unternehmer, die haben keine Zeit, irgendwo eine Stunde abzusitzen, während die Hütte brennt, die wollen nur die Quick Win, die sie jetzt gerade kriegen können. Und also ich glaube, ich habe da 7 Jahre lang den Nutzen meiner Kunden an erster Stelle gestellt und habe mich jetzt überwunden zu sagen, naja, okay, vielleicht gibt es ja ein kleines Segment von Kunden, die sich committen, auch in eine Tiefe zu gehen, wo ich dann auch von mir aus sagen kann, vielleicht macht das noch Sinn, dass ich auch bei den Bewerbungsgesprächen dabei bin oder beim Board-Meeting oder beim Vertriebstermin. Und dann wird diese Liebe halt pauschal bezahlt. Dafür bin ich dann aber auch verfügbar. Und bei besonders busy Kunden, der kann den Termin dann halt auch dreimal verschieben. Und ich verschiebe auch meine Termine. Das ist dann einfach inkludiert, weil man sich grundsätzlich zueinander committed hat.
Ja. Ja, gefällt mir sehr gut, weil es dann irgendwie so auch mehr auf Augenhöhe ist und man nicht irgendwo, ja, in dem Termin dann irgendwo, in jedem Termin so dieses, ja, diese Rollen halt hat, so offensichtlich, ne? Wenn das, okay,
ich habe das nie so empfunden. Ich habe immer Augenhöhe empfunden, weil ich aber auch noch nie Vertrieb machen musste und weil ich immer auch, und ich habe das nie bewusst gemacht, aber ich glaube, ich habe es schlau gemacht, dass die Regel immer war, man muss zu mir kommen. Mhm. Und dann riefen teilweise halt Gründer von x Millionen Firmen an oder ließen ihre HR-Abteilung anrufen, ob ich denn mal vorbeikommen könnte. Mhm. Und dann sage ich, ich stehe gerne zur Verfügung, mein Büro ist da und da. Wenn die Gründer soweit sind, können sie mich ja anrufen. Und das hat manchmal noch 6 Monate gedauert. Und das waren Kunden, wo ich sagte, oh, die will ich unbedingt haben. Mhm. Und irgendwie habe ich sie immer kommen lassen, weil ich glaube, man kann nicht gut arbeiten, wenn nebenan die Mitarbeiter sitzen und du sitzt in so einem Glaskasten und dann sagt die halbe Szene, oh, die Julia war da, was passiert hier? Und so habe ich, glaube ich, sehr früh meine Regeln definiert und ich tue fast alles für meine Kunden, aber ich setze auch den Rahmen. Mhm. Ein anderes Beispiel, man kriegt mich wirklich innerhalb von Stunden. Aber du brauchst mich nicht anrufen. Du kannst mir eine WhatsApp schreiben, dann melde ich mich zurück. Mhm. Das heißt, ich melde mich, wenn ich sprechen kann. Aber ich sitze nicht am Telefon und du sagst, geh jetzt ran. Und das sind so ein paar Dinge. Also die Augenhöhe habe ich schon immer gespürt. Und ich habe auch ganz überwiegend Kunden, die halt sehr wertschätzen und respektvoll sind, auch mit ihrem Team und auch mit mir.
Hm. Das ist schon spannend. Ja.
Warum ist das spannend?
Nein, das ist so spannend, weil jetzt, ich habe es mir kurz überlegt, das habe ich gerade gezögert, ob ich jetzt in dieses Thema reinstechen will, aber ich tue es. Weil du jetzt als Frau vor mir sitzt, ne? Und schilderst, wie, ja, mit einer Leichtigkeit oder irgendwie einer Selbstverständlichkeit, wie du überhaupt gar kein Problem hast, dir deine Selbstständigkeit, dein Unternehmertum, dein Job so zu gestalten in einer, ja, auch immer noch von einer männerdominierten Welt, ja, dass die zu dir kommen, dass sie dich völlig auf Augenhöhe akzeptieren, nach deinen Konditionen irgendwie auch arbeiten, dich wertschätzen für das, was du
jetzt
tust.
Jetzt möchte ich aber mal wissen, wie du die Kurve kriegst, was das damit zu tun hat, dass ich eine Frau bin.
Nein, weil im öffentlichen Diskurs, und ich meine, das ist was, das will ich einfach verstehen tatsächlich. Ne? Dazu habe ich jetzt keine Meinung oder so, aber ich will das verstehen, weil der öffentliche Diskurs suggeriert mir zumindest, so nehme ich das zumindest wahr, ja, dass es so schwierig ist. Dass in der aktuellen Gesellschaft, ja, oder in der aktuellen Wirtschaft mit den Konditionen, das so hinzubekommen, im Endeffekt für eine Frau. Ich weiß nicht, ob das so ist.
Das haben dann meine Eltern vergessen, mir beizubringen, dass das für eine Frau schwierig ist. Also meine Mutter ist Mathematikerin, die war bei IBM, bis ich auf die Welt gekommen bin. Die hat während dem ersten Kind weitergearbeitet. Ich glaube, in unserer Familie wurde nie unterschieden. Und ich glaube tatsächlich auch, dass diese Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung von Männern und Frauen in der Pubertät stattfindet und nicht nach dem Studium. Das habe ich nie infiltriert gekriegt, dass ich irgendwas nicht kann oder nicht bin oder nicht mitspielen darf als Frau. Im Gegenteil, ich glaube, dass ich als Frau eine andere Sichtbarkeit und Wahrnehmung bekomme. Ich glaube auch, dass meine Kunden lieber mit mir als Frau arbeiten, weil sie nicht mit mir, Schwanzvergleich stehen, wer denn eigentlich der geilere Typ ist. Da sehe ich das überall als Vorteil, aber ich nehme auch wahr, und es passiert in meinem Leben ganz selten, weil ich ja sehr unabhängig bin, aber hin und wieder habe ich mal so einen Call mit einem größeren Unternehmen oder mit Investoren und auf einmal merke ich diese toxische Männlichkeit und ich glaube, sie merken es alle überhaupt nicht mehr, aber für so ein Bullshit, das gibt's in meinem Leben nicht, weil ich will mit dem Unternehmer das wichtigste Thema lösen, da ist kein Raum für Politik, aber ich glaube tatsächlich, ja, dass es nach wie vor schwieriger ist, für eine Frau Geld einzusammeln. Ja, es ist schwieriger, eine Konzernkarriere zu machen. Aber ich glaube auch, das schlägt gerade um durch eine Quote etc. Ich bin gar nicht unbedingt Fan von Quote. Ich bin eigentlich Fan von freier Marktregulierung. Ich sehe das als Wettbewerbsvorteil, Frauen einzustellen und in relevante Positionen zu bringen. Aber wir müssen halt andere Spielregeln haben. Also Meetings um 17, 18, 19 Uhr braucht kein Mensch. Wir müssen eine Flexibilität haben. Ich glaube, wir können es uns gar nicht leisten, auf die Qualifikation von Frauen zu verzichten. Sie haben häufig die besseren Abschlüsse. Sie sind anders belastbar. Also mir tun irgendwann in 50 Jahren die Männer leid, weil wo ist dann noch deren Existenzberechtigung, wenn Frauen noch mehr können? Also warum mussten denn Frauen so lange unterdrückt werden? Weil sie einfach an sich ziemlich cool sind und ziemlich viel können. Und was ich mir aber wünsche ist, und deswegen finde ich das so schön, dass du sagtest, Leichtigkeit. Ich möchte als Frau nicht noch dominanter und durchsetzungsstärker sein, um an das zu kommen, was ich sage. Ich möchte das mit einem Lächeln und einer Leichtigkeit und ich möchte um den Tisch tanzen und ich möchte anders sein. Ich glaube, und ich glaube, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Und es gibt so viele tolle Männer, die auch Raum für viele tolle Frauen lassen und sich da was abgucken. Und ich glaube einfach, wir brauchen ja in diesem ganzen männlich-weiblich-Thema einen anderen Umgang und viel mehr Auseinandersetzung, viel weniger Competition und Bewusstsein. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass mich diese ganze Frau hier, Frau da Sache auch manchmal ein bisschen nervt, weil es auch so Protagonisten anzieht, die sich nur über ihr Diversitätsthema differenzieren. Und ich möchte auch und habe das auch gerade wieder abgelehnt, kein Diversitätspanel moderieren. Ich möchte bei allem, was ich tue, Frauen dabei haben, Männer dabei haben. Ein All-Female-Panel ist für mich auch nicht divers. Bei allem, was ich tue, versuche ich, wenn ich Dinner-Einladungen mache, versuche ich, viele Frauen einzuladen. Aber wenn dann nur drei kommen, dann kommen halt auch nur drei und dann ist es so.
Danke dafür für die Reflexion zu dem Thema und deiner Meinung. Das hilft mir auf jeden Fall sehr gut.
Nicht für das Diversitätspanel einzuladen.
Nein, einfach, ich finde es wirklich ein super wichtiges Thema. Wirklich ein super wichtiges Thema. Und ich will da gerne lernen, verstehen. Und es geht nur im Austausch miteinander und vor allem auch mit Frauen und Frauen wie dir, ja, die wirklich eine super Karriere gemacht haben, irgendwie voll im Leben beruflich stehen und das machen, was sie tun und das auch ausstrahlen, ne, was sie lieben. Und das da einfach zu verstehen, da bist du ein Role Model. Ich glaube, da musst du nicht auf Diversitätspanel gehen oder Veranstaltungen, sondern du lebst es vor. Und das wünsche ich mir eigentlich so für so viele Frauen. Ich glaube tatsächlich, wünsche ich mir auch für Männer, aber vor allem auch Frauen, weil sie scheinbar schwerer haben, was ich gerade im Bereich Selbstständigkeit und Unternehmertum, ich glaube, wenn die Frauen an sich glauben, ja, dann und machen, und du bist ja so ein gutes Role Model, ja, da können die das
aber
auch.
Aber wie sollen sie denn an sich glauben, wenn sie seit 15 eingetrichtert kriegen, ein Mädchen läuft anders, ein Mädchen kann nicht auf den Baum klettern, ein Mädchen kann nicht Bundeskanzler werden oder Vorstandsvorsitzender. Also ich glaube einfach, wir brauchen diese Role Model und ich glaube tatsächlich, dass Unternehmersein die größtmögliche Flexibilität bietet, Kinder zu kriegen und andere Lebensmodelle zu fahren. Ja. Also im Endeffekt möchte ich durch die Welt laufen und sagen, werd Unternehmer. Ich will jetzt niemanden überzeugen, der das nicht sein will, aber wir brauchen dieses unternehmerische Denken. Und wenn ich mir unsere Verwaltung und Politik angucke, diese gesamte Mittelmäßigkeit ist, weil wir halt in Deutschland unternehmerisches Denken im Keim ersticken und du dafür bestraft wirst. Und es ist so kompliziert, eine Firma zu gründen. Du musst noch 17 Jahre lang nach der Liquidierung eine Steuererklärung abgeben und nichts geht digital. Und es ist ja auch, das ist genauso wie wenn du mal irgendjemandem 500 Euro geben willst. Also du kannst den als Arbeitnehmer anmelden, aber wir haben überhaupt keine Flexibilität. Und unser ganzes Steuersystem, es müsste alles einfacher werden. Und es geht ja nicht darum, dass ich keine Steuern zahlen will, aber dass ich irgendwie 5 Berater brauche, um eine korrekte Steuererklärung zu machen, das ist irgendwie schwierig.
Ist der Wahnsinn, ja. Also wenn man als Selbstständiger arbeitet, irgendwie alleine und für sich, da kannst du mal einen Monat verarbeiten, dass du deine Buchhaltung und deinen Steuerberater bezahlt hast im Jahr, ne?
Ja.
Aber entspannt. Okay, ja cool. Also, aber ja, also Super, also danke, dass ich zögere bei dem Thema immer, weil das, da kannst du eigentlich nur verlieren, vor allem als Mann. Ich traue mich es aber doch immer wieder, weil ich es einfach super wichtig finde und es einfach persönlich auch einfach verstehen will und es noch mehr durchdringen will und irgendwie für mich persönlich noch mehr zum Kern kommen will.
Also vielleicht um da an, jetzt überlege ich mir gerade die Frage, was kann denn ein Mann tun, um das zu unterstützen? Mhm. Ich glaube, es ist einfach bei allem, was wir tun, darauf zu achten, dass ein Umfeld da ist, wo sich vielleicht auch Minderheiten wohlfühlen. Und ob das nun eine Frau ist oder ein Ausländer ist oder jemand mit einem anderen Hintergrund oder ihr seid alle Unternehmer und dann kommt ein Arbeiter oder irgendwas dazu. Also das hört ja da nicht auf. Wie gehe ich denn mit Personal um? Ich habe immer in den Firmen den besten Kontakt zum Empfang gehabt und ganz häufig. Oder ich habe einfache Mitarbeiter gehabt, die irgendwie 19 Putzstellen gekündigt haben, aber zu mir noch kommen. Also wie gehe ich mit Menschen auf anderer Ebene, um den Respekt zu zeigen und dann tatsächlich auch den Mut zu haben, wenn jemand sich einer Frau oder einer Randgruppe oder wie auch immer einem Schwächeren gegenüber nicht korrekt verhält, das einfach mal anzusprechen und auch ohne den zu dissen, also erstmal anzunehmen, der macht das unabsichtlich. Wir haben alle unsere Diskriminierungsmuster im Kopf. Dann einfach zu sagen, hey Julia, ist dir eigentlich aufgefallen, du hast den und den immer über den Mund gefahren und alle den und den hast du nicht über den Mund gefahren. Das einfach mal so zu sagen und dann auch stehen zu lassen, ohne Recht haben zu müssen. Mhm. Also ich glaube, da kann jeder seinen Beitrag leisten. Ja. Ist vielleicht auch das, wo ich mir am meisten Unfreunde immer mache, dass ich so einen Fairness-Aspekt habe und auch immer auf Schwächere gucke und dann auch irgendwie aufschreie und ich habe so viele Eigenschaften, die mich nicht immer likable machen, die aber eine positive Intention haben.
Ja, und unterm Strich geht es ja darum, letztendlich, was das Resultat ist unterm Strich. Also, ne, wenn du ehrlich bist, ist es im ersten Moment vielleicht nicht angenehm, aber unterm Strich positiv für alle Beteiligten.
Ja, also ich glaube, das Resultat ist, dass mich nicht alle mögen, aber doch sehr viele mich respektieren, weil ich einen sehr klaren Wertekodex habe und dafür aufstehe und auch den Widerstand nicht scheue. Mhm.
Da bringst du mich in nochmal so ein Themengebiet, den wir jetzt noch ein bisschen so zum Abschluss nochmal machen wollen und das wir einfach noch ein bisschen genauer auf dich schauen. Und nochmal in die Person, Julia, das ein bisschen besser verstehen. Du hast gerade angesprochen, Werte hat dann viel auch mit, oder kann was mit Religion zu tun haben, was mit Spiritualität, muss aber nicht. Gibt es da irgendwie eine bestimmte Philosophie, der du folgst? Woher nimmst du deinen Wertekanon?
Ich weiß, ich gehöre keiner Religion an und folge keiner Religion. Ich gehöre keiner Partei an. Ich würde sagen, ich habe ein eher klassisches Wertekonstrukt, also Ehrlichkeit, Verbindlichkeit, so diese klassischen deutschen Tugenden, die mir sicher vorgelebt wurden in meiner hanseatischen Heimatfamilie. Und der Begriff Spiritualität ist nicht unbedingt etwas, womit ich mich identifizieren kann. Ich würde aber sagen, dass viele Ereignisse in meinem Leben dazu geführt haben, dass ich mich sehr stark selbst reflektiere und immer auf der Suche bin nach Reflexion und Wachstum. Und dass das auch dazu geführt hat, dass ich an Dinge glaube. Also ich glaube, alle Dinge passieren für mich und alles, was passiert, hat seinen Grund. Du hattest so eine Vorfrage gestellt, was ich bereue. Ich bereue eigentlich nichts, weil selbst, ich denke auch nicht in Fehlern. Also ich glaube, wir entscheiden immer unter dem, was wir wissen und vielleicht wissen wir irgendwann mehr, aber ich blicke nicht zurück und sage, das war ein Fehler. Das Einzige, was ich vielleicht bereue, ist, wenn ich mit meiner vorlauten, direkten Art jemand verletzt habe. Das tut mir dann leid, aber so an meinen Handlungen und für mein Leben. Also ich bin irgendwann mal in eine Notaufnahme und habe mir einen Pickel am Arm aufschneiden lassen. Der hat sich entzündet und ich kriegte eine Blutvergiftung, eine Sepsis und wäre nach 7 OPs daran fast gestorben. Bereue ich das? Das war sicher eine schlimme Phase in meinem Leben, mit hin zu einem Trauma. Aber ich wäre nicht der Mensch, der ich heute wäre und ich hätte nicht meine Firma in Mülheim verlassen, wenn ich das nicht erlebt hätte und mich nicht gefragt hätte, ist es das, was ich machen will? Und Ich habe noch eine weitere schwere Krankheit gehabt. Über 5 Jahre habe ich wirklich gekämpft, um wieder auf die Beine zu kommen. Und natürlich habe ich nach 2 Jahren gesagt, jetzt habe ich schon genug gelernt, reicht jetzt, geh weg. Aber alles, was ich in den 5 Jahren gemacht habe, um zu wachsen, hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht diesen Leidensdruck gehabt hätte. Wir wachsen nicht aus, oh, ich würde gerne mal wachsen, ich lese mal ein Selbstfindungsbuch. Mhm. Also wir brauchen den Schmerz und wir brauchen den Schatten, um das Licht zu finden. Und an solche Dinge glaube ich schon, ohne dass ich da irgendeinem Guru folge. Und in dem Sinne habe ich auch kein Vorbild, Mentor oder Role Model. Ich habe Menschen, die mich immer wieder punktuell inspirieren. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, schon sehr unique me. Ja.
Das spürt man dann. Das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr schön zu erleben. Und ja, was du wirklich sagst, über diese Erlebnisse. Du hast die Entscheidung, das hört sich jetzt irgendwie einfach dahingesagt an und irgendwie nach so einem Kalenderspruch, aber du hast es ja selber gerade schön beschrieben und illustriert. Wenn dir da sowas passiert, hast du einfach die Entscheidung. Einfach die Entscheidung zu sagen, okay, Schmerz, Opfer, warum passiert es mir? Muss nicht sein und warum den anderen nicht? Oder wie du es gemacht hast, nee.
Und ehrlich gesagt, ich hasse Opfer. Also das war so, womit ich gar nicht klarkomme. Jeder darf mal traurig sein, jeder darf unglücklich sein. Schlimme Dinge passieren, aber ich will irgendwie nach vorne. Ich will in die Aktivität, ich will leben und ich will auch kein Mitleid und ich will auch kein Trauer. Also alles braucht seinen Raum, aber im Endeffekt bringt es mich nicht weiter und kann ich das auch nur bedingt ertragen. Und insofern glaube ich halt schon, dass wir auch da unser Glück ein bisschen in der Hand haben. Und ich will das Leben positiv sehen. Und vielleicht, was mir in der Vorreflexion auch noch aufgefallen ist, ich glaube, ich bin gentle mit mir selber. Also es gibt Schönere, es gibt Bessere, es gibt Reichere. Es geht immer mehr, aber ich glaube, ich gebe jeden Tag mein Bestes. Und wenn das dann nicht zum Ergebnis führt, bin ich auch gut zu mir und habe mich trotzdem lieb. Und ich glaube, dass das auch das größte Geschenk ist, was wir allen anderen machen können, wenn wir schon mal unseren eigenen Shit beieinander haben. Und also da ist sicher auch noch viel vor mir, was ich noch mehr erarbeiten darf. Aber ich bin neulich zu der Erkenntnis gekommen und bitte halt mich da auch verbindlich. Sollte ich jemals noch mal ein Unternehmen gründen, möchte ich, dass jeder, der da mit mir arbeitet, 12 Stunden Psychotherapie im Jahr macht. Es ist mir egal mit wem. Aber ich möchte nicht, dass Leute ihren Shit an mir abarbeiten. Weil häufig ist das, was du an mir sagst und an mir kritisierst, halt auch ein Spiegel dessen, was dich triggert, was dich beschäftigt. Und ich bin ein Mensch, der 40 Jahre lang in seinem Leben gesagt hat, für 10.000 Euro würde ich nicht zum Psychotherapeuten gehen. Mir bringt das nichts, mit anderen Leuten über sowas zu reden. Und ich würde auch heute wahrscheinlich zu einem normalen Therapeuten gehen. Aber ich glaube einfach, dass Reflexion wichtig ist. Und man kann natürlich niemanden zwingen, das zu gehen. Aber ich möchte einfach mit Menschen arbeiten und umgeben sein, die reflektieren und die wachsen. Weil wenn immer du mit jemandem Konflikt hast, da steckt doch immer ein Teil von uns beiden drin, warum wir jetzt diesen Konflikt haben. Und eigentlich, ich habe wenig emotionale und Hirnkapazität für Konflikte. Möchte ich mich einfach nicht mit beschäftigen.
Wow. Ja, also so viel zu Reflexion. Ja, sehr reflektiert. Und ich halte dich definitiv accountable dafür. Wenn ich Julia gründet Unternehmen, werde ich da mal nachfragen. Ja.
Ja, ich glaube, das Geld muss einfach drin sein.
Wahnsinn. Ja, super, super. Also ja, Reflexion, Selbstreflexion und Selbstliebe. Das sind vielleicht so die 3 Stichworte, die ich da rausnehmen will, summierend. Ganz, ganz, ganz großartig. Ganz, ganz wichtig. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Praxis. Du bist gerade woanders, das kannst du dir erlauben. Ja, du bist sitzt auf einer Insel in der Sonne und wir telefonieren oder haben das Interview hier per Zoom. Lass uns mal ein bisschen an deinem Alltag noch teilnehmen. So als selbstständige Sparringspartnerin für Unternehmer. Wie organisierst du? Also das hast du ja schon ein bisschen durchblicken lassen. Du bist sehr schnell erreichbar, nicht per Telefon, aber per WhatsApp. Das heißt, eine gewisse Flexibilität. Hast du irgendwelche Routinen, die du in dein Leben integriert hast? Wie organisierst du? Wie kriegst du deinen Shit zusammen, wie du es genannt hast?
Also so im Alltag für mich persönlich nicht. Ja. Ich lebe total gerne in den Tag rein. Natürlich stehe ich auf und putze meine Zähne und nehme meine Supplements. Aber schon beim Frühstück oder irgendwas fehlt mir jegliche Routine. Und ich gehe immer sehr danach, wonach mir gerade ist. Mhm. Und ich habe natürlich mit meinen kundenfeste Termine. In der Regel gibt es Leute, die jeden Donnerstag um 12 ihren festen Termin haben. Oder Menschen, die den montags um 10 haben und wir machen dann für die nächste Woche einen Termin aus. Und du hast ja eben so ein bisschen rausgehört, ich habe so 5, 6, 7 Kundentermine in der Woche. Die dauern zwischen 1 und 2 Stunden. Dann mache ich noch ein ehrenamtliches Mandat für MentorMe, ein Mentorprogramm für junge Frauen, wo ich die Gründerin unterstütze. Und so habe ich immer noch so 2, 3 andere Termine in der Woche, die irgendwo sich ein bisschen wie Arbeit anfühlen und die in meinem Kalender stehen. Und bei diesen Terminen bin ich sehr verbindlich und pünktlich. Und ansonsten bin ich jemand, der sich sehr stark treiben lässt und in dem Moment entscheidet. Also ich glaube, das Extremste war mal, dass ich Altpapier weggebracht habe und ein Auto gekauft habe. Also eigentlich wollte ich nur Altpapier wegbringen, aber irgendwie war da in der Nähe ein Autohaus und ich fand das schön und ich wollte das auch jetzt haben. Und dann habe ich mir damals so einen kleinen MGTF gekauft. Ja, also das ist sicher was mir nicht gut gelingt, sich irgendwelche Dinge vorzunehmen und also sich jeden Morgen 30 Kniebeugen oder mal jede Treppenstufe nehmen. Oder ich habe mir vor 3 Jahren mal vorgenommen, jeden Tag einen Menschen anzurufen. Nach 15 Tagen fand ich das so scheiße und wusste auch nicht mehr, wen ich anrufen sollte und hatte gefühlt auch schon den ganzen Tag mit irgendjemand geredet, dass ich beschlossen habe, das war eine blöde Idee. Mhm.
Ja, das ist ein ganz spannender Bereich, wo ich auch in ganz vielen Gesprächen hier im Podcast auch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern immer wieder drauf kommen. Also diese zwei Pole oder Extreme, einmal irgendwo die Organisation, die Struktur in den Tag, die Routinen, ne, die einem auch helfen können auf der einen Seite, ne, auf der anderen Seite das Intuitive, ja, wirklich bewusst zu sein, zu schauen, okay, was, also nicht nur bewusst in Bezug auf mich, meinen Körper, was brauche ich gerade, was tut ihm jetzt gut, was soll ich jetzt frühstücken, brauche ich meine Bewegung, aber halt auch das Bewusste letztendlich auf deinen beruflichen Alltag, auf dein Geschäft, dein Business, was ist denn jetzt da gerade wichtig? Und da
Muss man natürlich auch sagen, meine Arbeit besteht primär darin, mit einer anderen Person zu sprechen. Mhm. Also ich würde sagen, 95% meiner Arbeit findet in front of other people statt. Mhm. Ich habe fast keine Vorbereitungszeit, fast keine Nachbereitungszeit. Und wenn ich mal eine E-Mail lesen muss, für die ich länger als 5 Minuten brauche, habe ich schon keine Lust mehr. Also wenn du mir sagst, mach mal ein Konzept, not gonna happen. Meine Stärke ist, mit dir gemeinsam an deinem Thema zu denken. Mhm. Wenn ich dafür was lesen muss, dann schaffe ich das noch. Aber wenn du mir sagst, könntest du dich Freitag noch mal 2 Stunden hinsetzen und ein Konzept für meinen Podcast machen, it's not me. Also und insofern bin ich total dankbar, dass ich zu 95% ausschließlich Dinge tun muss, die mir leicht von der Hand gehen. Einmal im Monat die Buchhaltung vorzusortieren und in Datev online hochzuladen, schaffe ich auch noch. Aber jetzt für mich, also schon E-Mails und selbst wenn es Neukundenanfragen sind, das gelingt mir nicht immer innerhalb von wenigen Tagen, obwohl ich eigentlich schnell bin, aber ich habe da einen gewissen Anspruch, wie es gemacht werden soll und eigentlich will ich ja sowieso keine aufnehmen und irgendwas. Das ist nicht mein Kanal. Also ich finde E-Mails doof und telefonieren finde ich auch doof. Ich finde gut, wenn wir einen Termin haben und jetzt hier verabredet sind, dann freue ich mich darauf, dann lebe ich in dem Moment, dann gibst du mir Energie. Aber jetzt alleine schriftlich 17 Fragen zu beantworten, hättest du mich nicht für gewinnen können.
Ja, spannend. Und wieder so, ja, so reflektiert, weil einfach du rausgefunden hast, was dir gut tut und danach dein Leben oder dein Berufliches ausgerichtet hast. Ne? Also das ist so erfrischend, das so direkt im Endeffekt zu erleben und erzählt zu bekommen. Weil darum geht es ja letztendlich, oder? Also das geht es darum, wie wir uns im Moment fühlen oder tagtäglich und du hast dahin
ja,
optimiert.
Ja, und die Freiheit zu haben. Ich habe natürlich mehrfach an meine körperlichen Grenzen gekommen. Mhm. Einfach zu sagen, ich gehe einmal in der Woche zur Massage oder wenn es mir nicht gut geht, gehe ich da spontan hin. Mhm. Ich gehe zum Chiropraktiker. Ich mache Dinge für mich. Ich lese ein Buch oder du hast ja auch gerade erzählt, ich bin jetzt gerade nicht in Deutschland. Ich habe tatsächlich mir für 4 Wochen ein Haus auf Mallorca gemietet. Ich habe meinen Kunden angeboten, sie können in der Zeit per Zoom mit mir arbeiten oder sie können mitkommen. Das 2 der 6 haben sich entschieden, mitzukommen. Ich habe andere Leute mit hierher genommen. Diese Freiheit zu haben, also was nützen mir denn noch 5.000 Euro mehr Umsatz im Monat? Ich weiß ja gar nicht, was ich davon kaufen soll. Also ich habe Miete, ich habe ein Auto, ich habe ein Büro und ich esse. Was soll ich denn? Also für mich ist tatsächlich die Freiheit über meine Zeit der größte Luxus und so diese 5, 6 Kunden zu begleiten und denen auch zur Verfügung zu stehen, das kann ich gerade noch mit meinem Freiheitsbedürfnis verbinden. Wenn ich jetzt jeden Tag 4 Stunden feste Termine hätte, dann würde ich mich schon eingeengt fühlen.
Das ist klasse. Das ist wirklich, wirklich super spannendes Modell. Ich glaube, dürfte viele, viele inspirieren, bin mir sicher. Schauen wir mal, was da draus wird. Julia, ich könnte mit dir tatsächlich noch ziemlich lange quatschen.
Aber nächstes Mal bist du ja dran, meine Fragen zu beantworten. Überlegst dir gut.
Genau. Das habe ich dir versprochen. Das machen wir mal und das können wir sozusagen jetzt auch festhalten, weil dann müssen wir es tun.
Und das nehmen wir dann auch auf.
Ja, das nehmen wir dann auf. Genau.
Und dann wird ihm schon ganz mulmig. Ja, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Sein Herz rutscht gerade in die Hose. Shit, da könnte es um mich gehen.
Ja, okay, aber nein, versprochen ist versprochen. Julia, das werden wir machen. Da könnt ihr uns jetzt alle accountable für halten, die das jetzt hier hören. Ja, aber für dieses Gespräch, Julia, und ich hoffe, wir unterhalten uns noch oft. In unterschiedlichsten Formaten habe ich aber noch mal 2 Fragen zum Abschluss für dich, die tatsächlich alle Gäste bisher beantwortet haben. Die erste, eine einfachere zum Einstieg, wäre die nach Büchern. Wenn du so ein bisschen dein Leben zurückgehst und überlegst, jetzt in der jüngeren Vergangenheit oder auch früher, gibt es da 1, 2 Bücher? Hast du schon, die dich voll inspirieren?
Ja, es gibt 2 Bücher. Also eigentlich lese ich lieber Belletristik zum Entspannen. Mhm. Aber wenn ich dann mal ein Fachbuch lese, 2 Stück, die mein Leben verändert haben. Das eine ist das Life Manual von Peter Thomas. Mhm. Das ist ein Buch, wo es darum geht, seine eigenen Werte zu identifizieren und sie in eine Prioritätenreihenfolge zu bringen. Und das habe ich so 2008 vom Oliver Bester geschenkt gekriegt, 3 Jahre nicht gelesen. Und als ich es dann gelesen habe, hat es mein Leben verändert und ich habe bestimmt noch 50 Leute genötigt, es zu lesen und zu kaufen und mit mir durchzuarbeiten. Und da wurde mir auch zum ersten Mal klar, dass wenn ich weiß, was meine Werte sind und ich das priorisieren kann, dann hilft mir das zu entscheiden. Mein höchster Wert ist Freiheit, deswegen fühlen sich Verträge nie gut an. Und wenn ich das aber einfach weiß und bei allem, was ich tue, während jemand, dessen höchster Wert Sicherheit wäre, sagen würde, ich nehme gerne weniger Geld, aber dafür bitte für 12 Monate binden. Ich habe noch nie mit irgendeinem Kunden einen Vertrag gemacht, ist mir egal. Also ich weiß ja, was ich kann, die kommen wieder und es gibt mir die Freiheit, jederzeit wegzugehen. Ich selber, ich tue das nicht, aber ich könnte es. Also Freiheit ist für mich ein ganz großer Wert. Zweiter Wert ist Gesundheit. Und das heißt auch, dass wenn ich gewisse Tage habe, wo ich einen Sporttraining mache, dann nehme ich keine Kundentermine an oder sowas. Oder wenn ein Kunde, wenn ich da körperlich drunter leiden würde, dann würde ich das nicht machen. Das ist okay, mal einmal einen privaten Termin zu verschieben. Aber wenn ich weiß, meine Priorität ist meine Gesundheit, dann sorge ich auch gut für mich und meine Gesundheit. Also Peter Thomas Life Manual oder Life Pilot, irgendwie sowas, vielleicht können wir es auch nochmal verlinken. Ich weiß auch gar nicht, ob man das in Deutschland kaufen kann, ist auf Englisch. Gibt auch Seminare dazu. Ich glaube, wenn man so die erste Hälfte des Buches liest, hat man den Kern verstanden und kann das für sich umsetzen. Und das zweite ist so ein gelbes Buch, Autor, komme ich gerade nicht drauf, Liz Whiteman, glaube ich, Multipliers. Und zwar haben die eine große Studie in den USA gemacht, wo sie Führungskräfte untersucht haben und Mitarbeiter befragt haben, was denn eine gute Führungskraft von einer schlechten unterscheidet. Und sie sind zu 6 Arten gekommen, was das Gegenteil von einem Multiplier ist, nämlich ein Diminisher. Und wir alle haben Wesenszüge an uns, die andere diminished. Und tatsächlich sind Führungskräfte, die Multiplier sind, deutlich beliebter. Und wir haben das mal bei IO besprochen. Wir waren 30 Unternehmer im Raum und jeder wurde gefragt, ob er denn schon mal einen schlechten Chef hatte. Und alle so, ja, okay, wie viel von eurem Potenzial hat der bekommen? 30%, 40%, 50%. Vielleicht auch 70. Dann hattest du mal einen richtig guten Chef. Wie viel hat der von deinem Potenzial bekommen? 70, 80, 90, 120 Prozent. Ja, multiplizier das mal mit den 30 Unternehmern im Raum. Dann weißt du, wie mächtig das ist, wenn du eine gute Führungskraft bist. Und eine gute Führungskraft enabled halt Leute zu wachsen. Und wenn du bei einer guten Führungskraft warst, dann gehst du bei Julia aus dem Büro und sagst, cool, ich bin ja gar nicht so doof, wie ich dachte. Ich habe ja Potenzial. Wenn du eine schlechte Führungskraft bist, kommst du raus und sagst, Mensch, Julia weiß wirklich alles. Ich werde sie immer erst fragen, bevor ich irgendwas umsetze. Und wir haben alle Wesenszüge, Leute zu diminischen, obwohl wir das nicht böse meinen. Als Beispiel, ich bin ja relativ ungeduldig, lasse auch Leute nicht so gerne aussprechen. Und wenn jemand aus meinem Team eine Mail an 5 Leute schreibt mit, ich habe folgenden Vorschlag für unser Betriebsfest, dann denke ich Mittwochabend, 21 Uhr, eigentlich will ich Feierabend machen, aber ich will ja delivern und mein Team kann auf mich zählen. Ich beantworte das sofort, ASAP. Ja, führt dazu, dass die anderen 4 nicht mehr antworten, weil die Alte hat ja gesprochen. Ich, Chefin, habe gesprochen, was soll ich da überhaupt noch nachdenken? Das heißt, die Organisation wird nie schlauer werden als ich, weil ich alle anderen schon ihr Denken im Keim ersticke. Also es geht darum, alle zu enablen, ihren Beitrag zu leisten, sich weiterzuentwickeln und Methoden, also es geht auch um Fragetechnik. Ganz häufig sage ich meinen Kunden nur, wenn du keine Ahnung hast, frag doch mal, frag. Führ über Fragen und du brauchst dem gar nicht sagen, was du willst, wo er hin soll. Und also das ist wirklich das mächtigste Buch und ich glaube, es lässt sich 1:1 auch auf Kindererziehung anwenden. Wenn du mit deinem kleinen Kind ein Wettrennen machst und du läufst 50 Meter vor dem, meinst du, der fängt noch an zu laufen? Läufst du aber 2 Meter hinter ihm und sagst, ja, du schaffst das, du gewinnst das, oh, du schlägst mich schon wieder, was meinst du, wie der Gas gibt? Mhm. Und vielleicht ist das auch die Antwort auf das Frauenthema von vorhin, ein bisschen mehr Multiplier sein, um den Frauen zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Das wären so meine 2 Buchtipps.
Wow, die sind wirklich klasse und vor allem deine Ausführungen dazu. Also ich bin hier schon ganz hippelig tatsächlich, weil ich sobald wir hier fertig sind mit dem Podcast, gehe ich zu Amazon und packe die mir in den Warenkorb. Ja.
Ja, ich sollte endlich meinen Affiliate-Link einrichten. Bin wieder nicht Unternehmer genug.
Wieder nicht Unternehmer genug. Ja, ich richte ihn für dich ein, keine Sorge. Ja, nein, kommt natürlich in die Shownotes. Vielen Dank für diese Tipps, wie natürlich auch alle Infos zu dir und deiner Person, wo man ein bisschen noch mehr über dich erfahren kann. Ich habe aber noch eine letzte Frage für dich, Julia, heute in diesem Podcast. Und ja, die ist ein bisschen größer, wie die Bücherfrage. Wenn du Menschen, die jetzt aktuell mit ihrem Leben aus unterschiedlichen Gründen nicht happy sind, Job, Privat, Familie, Beruf, einen Tipp hättest, wie sie mit dieser Unzufriedenheit, vielleicht Frustration umgehen können. Vielleicht aus deiner ganz persönlichen Erfahrung. Was wäre das?
Ich glaube, es sind ganz viele kleine Tipps. Also erstmal anzuerkennen, ich bin unzufrieden. Mich zu fragen, will ich das ändern? Oder will ich leiden? Will ich Opfer sein? Und dann wirklich kleine Schritte machen. Ich glaube, jedes Problem lässt sich in kleine Probleme runterbrechen. Ich kann mir gerade nicht leisten, mir einen neuen Job zu suchen. Okay, was kannst du dir denn leisten? Welche Weiterbildung kannst du schon mal machen? Welches Buch kannst du lesen? Kannst du einen Plan entwickeln etc.? Und tatsächlich habe ich mit einem meiner Lieblingskunden neulich so die Diskussion geführt. Und es hört sich so platt an, wenn ich das jetzt sage, aber ich glaube, der Schlüssel ist Mindset. Und ich mache schon seit einigen Jahren, ich habe eine NLP-Ausbildung gemacht, ich habe verschiedene Seminare bei dem Christian Bischoff besucht und das sind alles Dinge, die dein Mindset irgendwo trainieren, weil wenn du mal vor 5000 Leuten stehst und die Arme hochreißt und sagst, ich bin ein Gewinner und ich bin gut und alles, was ich kann oder alles, was ich brauche, steckt schon in mir, irgendwann glaubst du das selber. Und da hat jetzt vielleicht jeder einen unterschiedlichen Weg, ob er sich ein Buch kauft. Ich fand diese Seminare von dem Christian Bischoff sehr hilfreich. Das ist so ein bisschen wie Tony Robbins in den USA. Es gibt auf Netflix die Dokumentation von Tony Robbins. Also ich glaube, die wahre Macht, und das hatte ich halt auch mit meinem Kunden, ist im Mindset. Und er kam nach einem halben Jahr wieder und sagte, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. So diese Einstellung dazu und will ich auch gewinnen und was hält mich vielleicht davon ab? Also ich glaube, wir müssen als erstes uns das mal vorstellen können, dass wir erfolgreich sein können. Und ich bin jetzt nicht so der Typ von Visualisieren und diese ganzen Selbsthilfebücher und Kurse. Also ich glaube, ich bin da talentfrei, das zu adaptieren. Aber ich glaube, intuitiv mache ich manche Dinge da schon von und habe ein gutes Selbstvertrauen. Ich weiß, welche Menschen mir gut tun. Und tatsächlich, wenn du unglücklich bist, und ich kenne ganz viele Leute, die dann anfangen, an ihren Fachskills zu arbeiten. Ja, gewisse Art von Fachskills musst du können, aber ich glaube, ich bin der beste Beweis, dass man weder eine gute Uninote braucht, noch irgendwelche spezifischen Kompetenzen, wenn der Rest stimmt. Also ich werde immer jemanden haben, der besser Buchhaltung kann als ich oder besser Marketing oder irgendwas, aber die richtigen Leute an den Tisch zu bringen, die Idee zu haben, zu vernetzen und dran zu glauben, dass das auch klappen kann. Also ich glaube, Mindset is the magic und das wünsche ich auch den Kindern mitzugeben. Unsere Schule erzieht dich dazu, dass du irgendwie ein Loser bist und nichts kannst. Und wenn es danach geht, hätte ich nie Englisch gelernt und hätte wahrscheinlich, hätte ich eine Ausbildung gemacht. Und dann war ich in den USA und da sagt einer, naja, du bist zwar die Schlechteste in Englisch, aber wenn du möchtest, kannst du jeden Mittwoch noch einen extra Aufsatz schreiben und ich korrigiere für dich und gebe dir Feedback. Also diese Attitude, daran zu glauben, dass ich alles werden kann. Und das ist ehrlich gesagt auch das, warum ich Arbeiterkinder total gerne mag. Ich mag Menschen, die aus einfachen oder normalen Verhältnissen kommen, weil die können nur gewinnen. Mhm. Und es ist viel schwieriger, wenn du Rich Kid bist und irgendwie auf dem Privatinternat warst, du kannst auch mit deinem ersten Job deinen Familienstandard gar nicht halten. Und ich mag so Self-Made. Was war jetzt der Tipp? Was war die Frage? Ja, Mindset. Ich glaube, der Schlüssel liegt in deinem Kopf. Und dein Kopf entwickelt sich so, in welches Umfeld du ihn gibst. Wenn du keine Bücher lesen machst, lies keine Bücher, mach Hörbücher, mach Videos. YouTube ist voll davon, geh auf Seminare. Das meiste kostet nicht mal viel Geld. Und such weise die Leute aus, die du um dich herum hast. Ich habe null Energie für negative, toxische Menschen oder Leute, die rumheulen. Jeder darf einmal heulen, wenn was Schlimmes war, auch zweimal oder dreimal. Aber dann möchte ich von dir hören, wie du das lösen willst oder was du als nächstes angehst oder wie ich dir dabei helfen kann.
Wow, das ist eine ganze geballte Ladung jetzt gewesen, liebe Julia. Und ja. Super Hands-on-Tipps tatsächlich zum
Ich werde mir das nie anhören und werde mich die ganze Zeit dafür schämen, was ich ja alles von mir gegeben habe.
Bitte? nein, Julia. Ich hoffe, du hörst dir das auch an, weil es ein ganz, ganz tolles Gespräch ist.
Aber du kennst es doch, oder? Wenn man Dinge erzählt und wenn man sie dann ausgesprochen hört, denkt man immer, das habe ich so gesagt.
Ja, und zum Glück hast du das
so gesagt. Aber es kam von Herzen und war total authentisch.
Nein. Also mach die. Nein. Ich gehe nicht nochmal in das Thema rein, das machen wir nicht, weil das war nämlich richtig toll, Julia, und ich denke, das war auch nur ein Spaß. Du weißt, dass das toll war. Du hast eine ganze Menge zu bieten. Und das Gespräch, war wirklich viel drin, ganz viele Insights, super spannende Person, super spannende Karriere. Und der Tipp, die ganz konkreten Tipps hinten raus, richtig, richtig, richtig gut. Das hat dir so super viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich wirklich bei dir von ganzem Herzen dafür. Und ich wünsche dir ganz persönlich für deine unternehmerischen Tätigkeiten, für deine Arbeit, aber auch ganz privat. Alles, alles Gute.
Herzlichen Dank, dass du das hier machst und mir diese Bühne geboten hast. Es hat viel Spaß gemacht und ich freue mich auf unsere Fortsetzung und das persönliche Kennenlernen.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.